The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Man muss ja auch mit Stille umgehen können, habe ich mal gehört, ja.
Ja, ich finde, das ist immer so ein Zeichen für sich wohlfühlen, wenn man auch leise ist oder nicht reden muss, ne?
Hm.
Eigentlich.
Ja.
Aber man kann auch die ganze Zeit rumblubbern, geht auch.
Ja. Ja, man kann so Glucksgeräusche machen. Ich habe ja auch überlegt, ja, wann die ersten Zuhörer schon wieder abschalten. Weil ich das mit Sicherheit mit reinnehme. Und deswegen sage ich jetzt aber mal, ja, unterm Strich, hallo und herzlich willkommen. Annika Kuhl, die Schauspielerin Annika Kuhl hier in meiner Sendung. Ich freue mich, liebe Annika, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch.
Das war sozusagen jetzt ein wissenschaftliches Experiment.
Ja.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich aus einer Familie komme, wo immer geplappert wurde. Also da konnte man Stille gar nicht aushalten. Wie ist es denn bei dir? Kommst du aus einer Familie, wo viel geredet wurde?
Ja, doch. Meine Mutter hat relativ viel geredet. Viel über Probleme, muss ich sagen. Viel über ihre Probleme, ja. Mhm. Und mein Vater hat nicht so viel geredet. Aber das fand ich dann auch, das war ehrlich gesagt auch immer ein unangenehmes Schweigen mit ihm. Es war kein angenehmes Schweigen. Ah, okay. Also es gibt ja unterschiedliche Formen des Schweigens. Es gibt ja auch ein Schweigen, das geladen ist von Spannung und nicht Gesagtem oder vielleicht etwas sagen wollen, aber es trotzdem nicht sagen. Also ich finde, Schweigen hat ganz viele unterschiedliche Qualitäten.
Hm? Ja, es kann auch was Schönes sein, nicht wahr?
Genau, es kann was Schönes sein und es kann was sehr, sehr Unangenehmes sein. Hm. Beides.
Hat das dann was mit der Beziehung zu der jeweiligen Person zu tun, oder? Ob es schön oder nicht schön ist?
Ja, mit der nicht nur die Beziehung, sondern ich glaube auch mit dem, was die Person denkt und fühlt, ja, in dem Moment. Ich glaube, dass man das alles auch immer wahrnimmt. Auch wenn es nicht ausgesprochen wird, kann man es ja trotzdem wahrnehmen.
Das stimmt, ja. Mhm. Ja. Ja, gut, aber es gibt einfach Menschen, die eben auch eine ganz kurze Stille nicht aushalten können.
Ja. Das
gibt's ja schon.
Woran liegt das wohl? Vielleicht Angst davor, langweilig zu sein oder den anderen nicht mehr an sich zu binden durch die Worte oder sowas?
Ich glaube, dass die Gründe wahrscheinlich mannigfaltig sind, aber ich glaube, da, mit einem selber, glaube ich, hat es viel damit mit Sicherheit oder Unsicherheit zu tun. Also wenn ich jemand bin, also ich glaube, wenn man generell eher ein schweigsamer Mensch ist, weniger so hippelig immer, wenn man sich sozial irgendwie, wenn man da so interagiert, ich glaube, man wird erstmal ernster genommen, wenn man nicht so viel sagt.
Das stimmt, ja. Ich nehme mir das auch immer vor, so mal ein bisschen, bevor ich was sage, ein bisschen ruhig und nachzudenken.
Geheimnisvoller.
Dass ich dann auch ein bisschen souveräner wirke, geheimnisvoller, genau. Ich krieg's meistens nicht hin.
Was bist du denn für ein Typ? Bist du, wenn die Kamera aus ist, bist du ein eher stiller Mensch, ein hibbeliger Mensch, ein aufgeregter Mensch, ein nervöser Mensch?
Ja, also ich fühle mich immer nervös und aufgeregt, aber mir wird oft gespiegelt, dass ich eher ruhig bin. Und das wundert mich dann immer.
Naja.
Wahrscheinlich ist es innen in mir oft viel aufgeregter, als es dann nach außen hin wirkt. Aber ich kann es mir manchmal auch nicht so erklären. Vielleicht habe ich auch unterschiedliche Seiten, je nachdem, mit wem ich mich unterhalte oder mit wem ich zusammen bin. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich eher schon ganz gerne mich unterhalte und rede. So. Ja,
deswegen bist du ja hoffentlich heute auch hier. Ich hatte dich gestern kurz gefragt, weil ich einfach ein bisschen recherchiert habe, geguckt habe.
Ja.
Hör mir ja manchmal schon ganz gerne ein Interview an mit meinem kommenden Gast und so.
Ja.
Und von dir habe ich nichts gefunden. Also kein Podcast. Ich habe nur so Promo-Sachen immer ganz viel gefunden. Viele Promo-Sachen.
Ja.
Aber kein richtiges, so ein langes Interview. Gibt es das nicht oder ist das nur nicht im Internet zu finden? Oder habe ich es nicht gefunden?
Also es gibt so vielleicht schriftliche, längere Interviews.
Ja, das gibt es tatsächlich, ja.
Genau, das gibt es. Aber nee, so gesprochen.
Gehst du nicht gerne in den Podcast oder fragt dich niemand? Oder was ist der Grund?
Also für einen Podcast hat mich noch nie jemand gefragt.
Ach, echt?
Nein, Nein.
Das ist ja tragisch. Also weil, ja,
ist richtig tragisch, ne?
Ja.
Nee, habe ich mir auch noch nie so Gedanken drum gemacht. Ich höre sehr gerne Podcasts, aber das, dann dachte ich ja, jetzt auch, als du mich gefragt hast, dachte ich, ach, okay, was habe ich denn eigentlich so zu erzählen? Was wäre denn interessant? Weil es ja oft immer so zu verschiedenen Themen oder so sagen wir mal so Experten zu einem bestimmten Thema sind. Und
dann, ja, das war die Idee. Du bist heute die Expertin, jetzt, als Expertin heute.
Ja, jetzt bin
heute.
Ich die Expertin für mich sozusagen. Für
Nein, aber du hast schon mitbekommen, dass du auch eine relativ berühmte Schauspielerin bist. Das weißt du schon,
also,
oder?
Ja, nee, wirklich, also ja, dass das so mein Beruf ist. Aber manchmal, jetzt hat man so Phasen, wo man manchmal auch gar nicht so viel arbeitet. Ich habe auch keinen Fernseher.
Ach, echt?
Also ich gucke dann nur online. Aber so bestimmte Sachen, die dann gerade laufen oder so, die kriege ich dann gar nicht mit. So zum Beispiel. Oder, ja.
Also ich gucke ja, auch nicht viel Fernsehen, aber manchmal kann es wirklich sehr angenehm sein, den Fernseher mal so laufen zu lassen, mal sich so RTL-2-Sendungen anzugucken, zum Beispiel so. Harz aber herzlich oder der Trödeltrupp oder so. So nur so mal kurz, man muss das ja nicht
machen. Ja, das verstehe ich. Das hat so was Beruhigendes.
Ja.
Ne? Das vermisse ich auch so ein bisschen. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Also ich habe das mal versucht, da mir wieder sowas anzuschaffen, aber dann habe ich es auch nicht geguckt. Ich habe es mir so abgewöhnt irgendwie. Stattdessen höre ich eher Podcasts und schaue Serien so.
Ja. Ich finde, das spricht ja wieder auch für die deutsche Medienlandschaft, dass irgendwie niemand dich fragt, ob du in die Sendung kommst. Also das ist so typisch irgendwie, weil ich immer das Gefühl habe, man geht hier so sträflich damit um. Also es gibt so viele auch berühmte Schauer oder kreative Menschen irgendwie, und irgendwie viele nimmt man gar nicht so richtig wahr, weil die Medien gar nicht dafür sorgen. Es sind immer die gleichen.
Es sind oft auch gar nicht unbedingt, oder es sind Leute, die erstmal gerne im Mittelpunkt stehen. Sagen wir es mal so.
Ja.
Die darum kämpfen. So. Die gar nicht gefragt werden müssen, weil sie schon, weil sie es so gerne wollen. Also.
Ja, ich denke ja immer, dass die so eine 24-Stunden-Limousine haben, wo die einfach immer reinsetzen, dann von Studio zu Studio fahren, oder?
Ja, das kann auch sein, ja.
Oder? Die kommen gar nicht mehr nach Hause, habe ich das Gefühl. Aber das finde ich halt super langweilig. Also man sieht dann immer wieder, und auch da kommt man wieder aufs Fernsehen, ich sehe dann immer die gleichen.
Ja.
Und das ist natürlich die große Sicherheit, die du hast. Also die man generell hat, wenn man Redakteur ist oder wenn man Produzent ist oder so, sagt man, für die Sendung nehmen wir doch wieder Barbara Schöneberger, weil das ist einfach eine sichere Bank, aber so ist ja schön für die Frau Schöneberger, aber ist trotzdem auch ein bisschen langweilig, ja.
Das stimmt. Und vielleicht ist es ja auch, also es ist ja auch oft, das Scheitern ist ja auch interessant. Also ich muss jetzt daran denken, ich hatte mal so ein Interview beim Frühstücksfernsehen.
Ja.
Und das war live. Und ich war so ein bisschen aufgeregt. Und dann ist es mir auch tatsächlich passiert, dass ich so eine ganz banale Frage bekommen habe und nicht wusste, was ich darauf antworten sollte.
Weißt du die noch? Kennst du die noch, die Frage?
Ich weiß, es hatte irgendwas mit Muttertag zu tun. Und es ging, glaube ich, irgendwas in Bezug, ob ich den feiere oder wie das bei uns oder mit meiner Mutter. Und dann habe ich auf einmal gedacht, jetzt guckt das meine Mutter vielleicht, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, damit ich da nicht irgendwie sie verletze vielleicht oder so. Und irgendwie hatte ich dann so ganz große Blockade im Kopf. Und ich habe dann nur gesehen, wie ich wirklich nicht wusste, was ich sagen sollte. Und die Moderatorin hat mich so wirklich erschrocken angeguckt. Und das hat mich natürlich noch mehr irritiert. Und es war eine ganz, ganz unangenehme Situation. Und dann, also für mich war, jetzt mein Kopfhörer, meine Ohren sind dafür nicht geschaffen. Und dann dachte ich, aber eigentlich ist es ja interessant, sowas zu sehen. Also für mich war es total unangenehm, so dass ich da gesessen habe und nicht wusste, was ich sagen sollte und auch ein bisschen so rumgestottert habe und glaube ich, dann auch was ganz Unsinniges gesagt habe, was gar nicht zu der Frage gepasst hat. Aber wenn ich das sehen würde, würde ich es interessant finden, dass jemand gerade gar nicht weiß, was er sagen soll. Und ich würde mich fragen, warum ist das so schwer? Ist doch eine ganz einfache Frage. Und eigentlich, und das ist ja, wenn man auf Sicherheit geht und sozusagen sich auf Routinen verlässt, dann ist es ja oft langweilig. Das ist ja so, ja.
Ja, manchmal hat man dann eigentlich theoretisch das Gefühl, man muss eigentlich so eine Sendung gar nicht mehr gucken, weil das sind ja so Standardfragen und das sind auch Standardantworten. Eigentlich das kann stimmt. man eigentlich vorspulen. Also es passiert ja nichts. Es ist so ein bisschen, wie ich immer so auch, wenn ich heute Talkformate mir anschaue. Also früher so, sage ich ganz gerne ja immer so dieses Alarm geraucht, geflucht, sich gestritten und so irgendwann auch so, ja, in irgendwelche NDR-Talkshow oder so.
Das stimmt, ja.
Und heute ist das alles sehr berechenbar geworden. So, und es wird auch so gehalten. Also es wird auch extra berechenbar gehalten, damit man bloß nicht, und jetzt kommt der noch, der hat das Buch und ganz zum Schluss kommt noch der Comedian, der muss noch was Lustiges erzählen, dann fertig. Ja.
Ja.
Und das macht es halt sehr unlebendig.
Ja. Das macht es unlebendig, aber wahrscheinlich ist es dann irgendwie, ist das so der Beginn für die Underground-Kultur, so, wo man wieder was anderes sucht und wo man wieder, und das ist es ja, ich meine, Podcasts, ist ja sozusagen wie so ein Underground, ne? Dass man das eine Underground-Kultur, wo man sagt, so ja, da kann man, da sagt man vielleicht Sachen, die auch irgendwie, die man vielleicht nicht sagen sollte oder ne, die man im Fernsehen vielleicht auch nicht sagen würde. Und dadurch ist es auch spannender.
Ich glaube, die man im Fernsehen vielleicht nicht sagen darf. Vielleicht
oder da. Ich denke, man darf alles sagen. Man muss halt mit den Konsequenzen rechnen, ne?
Naja, gut, aber ich glaube, wenn man, man muss mit den Konsequenzen rechnen. Wobei ich meine, mit Underground und Podcast, ich meine, jeder hat ja quasi heutzutage einen Podcast. Also so Underground-mäßig.
Nee, so ist es auch nicht mehr, ne?
Nee. Also es ist nur, dass es eine andere. Es formt vielleicht andere Leute teilweise. Ja. Es gibt ja so, also Stichwort Influencer dann. Es kommen dann halt Leute, die kommen dann auf einmal ins Fernsehen übers Internet.
Ja. Das stimmt. Das passiert ja auch immer mehr.
Ja.
Ja.
Ich wusste nicht, also als ich dich angefragt habe schon, aber davor nicht, dass du die ehemalige Lebensgefährtin bist von Leander Hausmann. Und ich fand das total erschreckend, als ich recherchiert, also nicht, ich finde es nicht erschreckend, das nicht. Ich fand das super. Ich hatte ja ein tolles Interview mit dem Leander in Darmstadt hier. Das war ganz toll. Aber ich fand es erschreckend, dass wenn man dich erstmal googelt, ist erstmal ganz viel nur das Thema.
Also immer nur, schlimm, ne? Finde
ich auch. Ja, ist krass. Es ist total krass, wenn man sich überlegt, in wie viel Filmen. Dann natürlich auch, natürlich waren da auch viele Filme von Leander Hausmann dabei, aber trotzdem, du warst ja in so vielen Sachen dabei.
Ja.
Und das ist erstmal, hast du das Gefühl, du wurdest mal eine Zeit lang darauf reduziert?
Ja.
Ja.
Ganz stark. Und das ist auch dieses, ich würde auch sagen, das ist so ein Teil dieses patriarchalen Systems, dass man viele Frauen, also meistens Frauen, umgekehrt vielleicht eher seltener, dass man die über den Partner definiert, wenn sie zusammen arbeiten. Ne? Und dass man sagt, ja, wir es hat sich halt einfach ergeben, dass wir künstlerisch miteinander arbeiten und zusammen sind. Ne? Das, stattdessen war dann immer so dieses Narrativ von, sie hat das bekommen, weil sie mit ihm zusammen ist oder so.
Ah, ja, okay.
Ne? Oder dieses, oder sie ist deshalb jetzt da, wo sie ist oder sowas. Ne? Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich ja bei Leander eher kleinere Rollen immer gespielt habe und die größeren ja fast meistens immer bei anderen.
Naja gut, aber jetzt nehmen wir mal einen Filmemacher, den ich immer gerne hier erwähne, ist John Cassavetes.
Ja.
Der hat, also ich meine, eigentlich hat doch, ich würde sagen, Gina Rowlands hat doch wahrscheinlich die beste Leistung in seinen Filmen erbracht.
Das stimmt, oder? Ja.
Da hat man ja auch nicht gesagt, die Gina Rowlands, die macht es doch nur, das nur wegen dem John Cassavetes, sonst wäre doch aus der nichts geworden. Das hat man doch
ja,
nicht,
das stimmt. Ich glaube, bei uns war es dann eher, auch weil ich eher so kleinere Rollen bei ihm gespielt habe und dass das dann so viele dachten, ja, wieso spielt denn da nur kleine? Ja, damit sie auch was kriegt, so ein bisschen.
Ah, okay. Mhm. Okay. Und stand es mal im Raum, dass du auch eine Hauptrolle spielst in einem Film von Leander Hausmann?
Ja, also ich glaube, dass Leander und ich so unterschiedlich sind. Also zum Beispiel war da eine Rolle, die wollte ich gerne spielen. Und da hat er da gesagt, nee, aber du bist ja kein Love Interest.
Das ist hart.
Und, und da habe ich so gedacht, ah, interessant, er ist mit mir zusammen, aber trotzdem bin ich für ihn kein Love Interest. Also das ist ja irgendwie eine merkwürdige Sache. Aber ich glaube so, dass im Künstlerischen er einfach ein ganz anderes Frauenbild hat oder so... dass das für ihn nicht, oder mein, wie ich bin, nicht so greifbar war vielleicht auch. Dass er damit gar nicht so viel anfangen konnte. Insofern war es vielleicht gar nicht so eine, sagen wir waren nicht so eine gute Kombi als künstlerisches Paar vielleicht auch. Oder er für mich nicht und ich für ihn nicht so. Passend.
Aber das heißt, Hatten die Rollen, die du dann gespielt hast in seinen Filmen, haben die sich geähnelt?
Nee, eigentlich nicht, aber es waren immer eher Frauen, die so ein bisschen merkwürdig sind, was ich ja gut finde. Also ich spiele ja gerne merkwürdige Frauen. Aber es waren halt nicht die, sozusagen, um die es sich dreht. So, es war eher immer, dass die da auch dabei waren. So. Trotzdem schöne Rollen, ich will da überhaupt nichts gegen sagen. Ne? Die haben mir auch Spaß gemacht zu spielen. So, ne?
War das damals so eine ganz bestimmte Zeit? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel so auch so deine Filmografie durchschaut, dann sind da ja sehr viele Kinofilme. Und dann ist es viel, dann kommt mehr Fernsehen. War das so eine bestimmte Zeit damals, mit angefangen mit Sonnenallee und so weiter und so fort, ein Aufblühen, sage ich mal, einer neuen deutschen Filmwelle gefühlt?
Also gefühlt auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, wenn man jetzt Kino macht, ich mache jetzt auch wieder Kino, aber wenn ich das mache, dann kriege ich dafür kein Geld. Dann macht man das halt, weil man gerne was Schönes machen möchte und sich künstlerisch ausdrücken möchte.
Aber für einen Kinofilm kriegst du schon noch Geld, oder sagen die auch, sagt Konstantin, nee, also, du musst umsonst mitmachen?
Nee, also Konstantin vielleicht nicht, aber so, sagen wir mal, so Arthouse-Filme oder so, ja, die gut, ich okay. gerne drehe, die, ja, aber da hat man früher noch Geld für bekommen, auf jeden Fall. Und Konstantin, ich habe das Gefühl, es ist jetzt eher, also es wird weniger Kino gemacht insgesamt und wenn dann eher auch so Kinder- oder Jugendfilme, ne? Das ist so gerade etwas, was so funktioniert. Und dadurch, dass weniger gemacht wird, wird auch wieder weniger experimentiert. Das heißt, es sind dann doch wieder die sicheren Nummern, die da mitspielen, ne? Wo man weiß, okay, dass die Leute holen Zuschauer ins Kino, ne? Und ja.
Das sind dann aber oft wieder Influencer, die dann die Stimme oder mit der Stimme von. Und dann ist, aber das kennen nur alle unter 6. Also ja. So, das gibt es öfter mal. So, das gibt es tatsächlich.
Ja.
Also, der macht mit, ich muss da rein. Ja, Mama, ja, Papa muss da rein. Ja.
Das ist sehr interessant. Und ich glaube halt, dass das nicht stimmt. Ich glaube immer, dass das, was Leute zieht, ist ein wirklich gutes Drehbuch. Und dann gute Schauspieler.
Ja.
Und diese anderen Aspekte sind vielleicht auch wichtig. Aber wenn man ein wirklich gutes Drehbuch hat, glaube ich, dass die Leute da auch reingehen. Und dass das interessieren kann.
Also an die auch deutschen Kinderfilme, an die ich mich erinnere, als meine Tochter selbst noch klein war, die waren so ähnlich wie das, über was wir vorhin gesprochen haben mit so einem ZDF-Morgen-Magazin-Interview, wenn man immer korrekt antwortet. Also es war so, man wusste sowieso schon, was passiert. Man hätte sich den ganzen Film auch sparen können. Aber ich glaube, für meine Tochter war es natürlich ein neues Erlebnis, weil die hatte sowas noch nie vorher gesehen.
Ja. Kinder sind andere Zuschauer, das stimmt. Aber ich glaube auch Kinder, kommt auf das Alter an.
Naja, ich sage ja immer gerne die 80er Jahre so ein bisschen, da gab es Sachen im Fernsehen, manchmal gab es auch, oder Filme, da war immer nicht ganz klar, ist es für Kinder oder nicht, aber eigentlich ist es für Kinder, aber dann ist trotzdem irgendjemand hat dem anderen in den Kopf geschossen oder so, und obwohl der Film ab 6 war, also so, und das hat man so konsumiert, also das hat man so geguckt und da musste man mit umgehen quasi.
Ja,
das hat sich ja irgendwann total separiert, also irgendwann hat man gesagt, du weißt ganz sicher, wenn du Kika guckst, da gibt es keine Toten. Selten so.
Ja.
Und dadurch glaube ich immer, dass man ja auch selber so ein bisschen die, nicht die eigene Intelligenz, aber so Kinder können, glaube ich, mit viel mehr umgehen, als man ihnen dann zutraut. Oder die Medien ihnen zutrauen, weil wir haben es ja auch überlebt. Also uns wurden ja auch ganz viele Sachen gezeigt. Wir sind ja auch nicht alle wahnsinnige Serienkiller geworden dadurch, ja. Naja, gut.
Nein, glaube ich auch. Ich glaube auch, ich meine, wenn man sich Märchen anguckt, zum Beispiel.
Ja.
Grimms Märchen, die sind ja auch alle wahnsinnig brutal. Und aber ich glaube, das sind so, da werden so unsere Urängste verarbeitet. Und ich glaube, das ist auf eine Weise auch wichtig, weil das andere ist ja eher Verdrängung. Also das ist so diese heile Welt und das andere gibt es nicht. Und trotzdem spürt in sich jeder diese Urängste von verlassen werden, von sterben. Also ich weiß noch, als ich Kind war, da waren wir so 11, 12 und da haben wir uns immer zum Tee trinken getroffen und fühlten uns ganz erwachsen und haben uns immer über das Sterben unterhalten. Und dieses Gefühl, es ist tatsächlich so. Wir werden tatsächlich irgendwann sterben, wir werden tatsächlich irgendwann alt werden. Und wir konnten uns das nicht vorstellen und wir mussten immer wieder darüber reden. Und das wird natürlich durch Geschichten, durch Filme oder so auch angeregt. Ne? Und das halte ich für wichtig.
Also wie auch verarbeitet, meinst du?
So? Und verarbeitet. Ja, überhaupt darüber so nachzudenken, zu denken, stimmt, das habe ich auch, diese Angst habe ich auch. Manchmal hat man ja auch Ängste in sich, die man nicht in Worte fassen kann, die man nur spürt und jemand anders fasst sie für dich in Worte und auf einmal merkst du, ja, stimmt, das habe ich auch. Und das ist ja, dafür gibt es ja Kunst letztendlich, Film, Bücher, alles. Dass jemand anders was für dich in Worte fasst, was du im Keim irgendwie spürst. Und dadurch kann es größer werden und dadurch kannst du dich auch mit bestimmten Themen beschäftigen und das befreit dich dann auf eine Weise.
Bist du denn sehr behütet groß geworden? Also wenn du sagst, so Stichwort Tod zum Beispiel, ist das, musstest du dir das selber drauf schaffen? Oder hast du, weißt du, bei mir ist es, ich habe lange gebraucht, bis ich diese Dinge überhaupt wusste, dass sie existieren. Also man hat mich immer so ein bisschen wie in so einer Glas Kuppel gehalten. Wie war es denn bei dir?
Beides. Also ich bin so, sagen wir mal, mein Umfeld war jetzt schon behütet, aber meine Eltern waren ziemlich krass. Mhm. Einfach weil sie, ich will jetzt wieder nichts Falsches sagen, aber ich denke, meine Mutter wird diesen Podcast nicht hören. Mein Vater ist vor kurzem gestorben. Oh Gott. Aber die waren, sagen wir mal so, ich glaube, die waren beide sehr traumatisiert, waren sehr. Also bei uns, das war schon extrem Psycho, sagen wir so. Und ich musste auch mir viele Sachen meiner Eltern anhören, die eigentlich für Kinder noch nicht so gedacht sind. Ne? So Erwachsenenprobleme. Und ich habe mich schon sehr früh mit Erwachsenenproblemen beschäftigt, sagen wir so. Und in der Hinsicht bin ich da nicht behütet aufgewachsen. Aber ich bin in die Kirche gegangen. Ich war dann auch mal eine Zeit lang in der Freikirche. War auch wirklich ein bisschen religiös und bei uns wurden keine Drogen genommen. Also ich bin bei Wuppertal in Schwelm aufgewachsen, war so eine Kleinstadt. Ne?
Bei Wuppertal?
Das war schon Wuppertal, ja. Das war schon behütet, aber so, meine Eltern hatten einfach viele, viele Krisen und es ging, nachts hat man dann alle immer diese Gespräche mitgekriegt und da ging es immer um die Wurst und
Würdest du im Nachhinein sagen, dass das eher eine dich positiv beeinflusst hat in deiner Entwicklung? Oder negativ? Also auch im Rahmen von Schauspielerin einfach zu werden und dann auch oder auch Künstlerin zu werden, Dinge übersetzen zu können, da muss man muss ja auch eine gewisse Feinfühligkeit haben dafür, oder? Und das prägt einen ja oft, wenn man mitkriegt, dass die Welt nicht nur schwarz-weiß ist, ja?
Ja, vielleicht um auch Frieden damit zu finden, ist es, macht es einen zu dem, wer man ist. Also ich weiß zwar jetzt nicht, wer wäre ich denn sonst. Vielleicht wäre ich ja noch viel cooler, wenn ich jetzt anders aufgewachsen wäre oder so. Aber man weiß es nicht. Aber ich glaube, so ein Verständnis für Abgründe, das braucht man als Schauspieler, ne? Dass man um bestimmte Abgründe weiß und dass es die gibt und dass man die nachempfinden kann. Dafür hat es mir bestimmt geholfen. Aber es macht einen jetzt vielleicht nicht unbedingt zu einem sehr ausgeglichenen Menschen, so sagen wir es mal so.
Ja. Kommst du denn aus einer Künstlerfamilie?
Nee, aus einer Schneiderfamilie.
Aus einer Schneiderfamilie? Die waren alle also Schneider.
Ja, meine Oma war Schneiderin. Ja, und meine Opas waren, glaube ich, die haben irgendwas in der Bank gearbeitet. Aber so mein Vater war Schneider, meine Mutter war Schneiderin. Okay. In Wuppertal gibt es halt viel, wird viel mit Textil gemacht.
Viele Schneider, okay.
Gibt es viele Schneider und viele Sekten, ja. Und,
was, Sekten oder Insekten?
Sekten. Sekten. Gibt's. Wuppertal gibt sehr viele Sekten.
In Wuppertal gibt es sehr viele Sekten. Okay, das lassen wir mal so stehen. Alles klar, das wusste ich nicht, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, doch, also so Freikirchen und so. Ich war ja auch in der Freikirche, das ist auch eine Sekte, ne? Das muss man sagen.
Ah, okay, und, okay.
Ja, aber meine Mutter hatte, hier ist zum Beispiel ein Bild, kann man das sehen?
Ja.
Meine Mutter hat gemalt.
Ja.
Der Mann mit den Knödeln und den Brüsten, da die Frau.
Ja, ich sehe es. Ja, also ja. Genau, für die Zuhörer, ich sehe ein Bild mit einem Mann mit Knödel und Brüsten. Ja.
Also er kann sich nicht entscheiden, er schielt, weil er sich nicht entscheiden kann zwischen den Knödeln und zwischen den Brüsten.
Alles klar.
Mhm. Das hat meine Mutter gemalt, also die hat viel gemalt.
Die hatte schon so ein künstlerisches Gen, das meinst du?
Ja, also war, ja genau, das war für sie so eine wichtige Ausdrucksform. So.
Und bist du die Einzige aus der Familie, die keine Schneiderin geworden ist? Oder die halt dementsprechend auch Schauspielerin geworden ist?
Ich habe ja noch drei Geschwister.
Ja.
Und die sind, zwei sind Lehrer, einer ist Osteopath und ich bin Schauspielerin. Aber ist keiner Schneider geworden.
Keiner Schneider geworden. War das schlimm für deine Eltern, dass keiner Schneider geworden ist?
Nee. Nee, ich glaube, die haben sich auch gewünscht. Also es war ja für die sehr, sehr wichtig, dass wir Abitur machen und studieren. Und insofern waren die froh, dass wir alle keine Schneider geworden sind.
Ja, ich höre das.
Jetzt ärgere ich mich manchmal, weil ich meine Töchter sind beide so begabt, was so Basteln und Handwerkssachen angeht. Und ich kann das alles gar nicht, weil ich weiß auch nicht, ich habe mich da immer dann gegen gewehrt, glaube ich, weil meine Mutter immer besser darin war. Und dann habe ich das immer so zur Seite gelegt. Aber meine Töchter sind da jetzt wahnsinnig begabt. Und da bin ich manchmal ein bisschen, denke ich, oh, würde ich auch gerne können, schade.
Vielleicht werden die ja Schneiderinnen wieder. Also vielleicht hat das jetzt nur eine Generation übersprungen.
Vielleicht, also, aber ich glaube nicht. Also die sind auch beide sehr so, oder es zieht sie zur Kunst, was auch immer es sei. Also so. Zur bildenden Kunst und so. Mhm. Aber die können beide auch toll malen. Mhm. Mhm. Also Schneider, obwohl die Ältere hat es mal überlegt, aber schon wieder verworfen.
Aber da könnte man doch auch super, also ich habe ja, als ich mit dem Lerner Hausmann gesprochen habe und so auch ein bisschen über dieses Ostalgie oder auch so ein bisschen dieser Vater der Ostfilme und so weiter, könnte man doch mit dir in der Hauptrolle zum Beispiel die Schneiderin, also und zwar zwischen kurz vor dem Mauerfall irgendwie die, also wie so eine Doppelagentin. Es hat aber so eigentlich so einen Schneider, so eine Schneiderwerkstatt und ist aber so im Hintergrund, weißt du, ein Polit-Thriller im Kalten Krieg, ja?
Hört sich gut an.
Hört sich gut an und du könntest endlich Schneiderin wieder sein.
Ja.
Auch wenn nur vor der Kamera.
Ob man mir das so abnehmen würde, aber ja, könnte ich schon.
Ach, du meinst, dann sagt der Leander wieder, nee, das passt nicht, ich sehe dich nicht als Schneiderin.
Ja, das könnte sein. Ja. Sehe dich darin nicht.
Ja gut, scheiße.
So ungeschickt.
Ja. So ungeschickt, ja. Oh Gott, das tut mir echt leid. Ich würde auch keine Wunden da aufreißen.
Nein, ach, das ist eher lustig. Also ich finde es nicht schlimm. Mhm. Nein.
Du hast in den wenigen, wie gesagt, Schnipseln, die ich gefunden habe, in bewegten Bildern auch, und das habe ich aber immer wieder gelesen, weil ich glaube, stimmt, dass du gerne Horrorfilme magst und dass du auch gerne mal in einem Horrorfilm mitspielen würdest. Hast du denn bisher, also hattest du die Gelegenheit schon mal seitdem in einem Horrorfilm mitzuspielen?
Nee.
Immer noch nicht? Hm.
Nee.
Ist auch schwierig in Deutschland, gell? Einen guten Horrorfilm zu finden und zu machen.
Das stimmt, ja. Und das ist so, ich weiß nicht, ob ich dann so, wenn ich im Sterben liege irgendwann, dann denke, scheiße, das hast du nicht geschafft.
Ich hätte Horrorfilme.
Ja. Yes, yeah. Du warst nie in einem Horrorfilm. Dein Leben war umsonst.
Ja. Yeah.
Aber ja, doch, ich finde, also, aber es gibt wirklich nicht, also Horrorfilme, vielleicht müsste ich es auch verbessern, gar nicht Horrorfilm, sondern Gruselfilm.
Ja, yeah, okay. Also kein, es gibt ja hier, ach, wie heißt denn der? Es gibt doch auch hier so einen ganz schlimmen Typen, der immer so Splatter, wie heißt der?
Ja.
Also es gibt ja so viele, aber es gibt so, die haben dann so wie so einen kleinen, so ein Habitat sozusagen, da ist dann eine gewisse Entourage, die feiern jeden Film und es sind die billigsten vom Billigen, was man machen kann. Aber der Name fällt mir bestimmt während der Sendung auch nochmal ein, und die sind dann in ihrem Dingsbums relativ erfolgreich. Aber jetzt so auf großer Ebene ist, und natürlich, dass hier ein deutsches Studio kommt und sagt, wir machen Horrorfilme, also oder die ARD. Also, ja.
Ja.
Wobei natürlich, es gibt ja diese, war ja auch letztens bei mir zu Gast in der Sendung, es gibt ja diese Vampirserie Oderbruch. Bei Slowborn hast du mitgespielt, gell?
Mhm.
Auch von dem Christian Albert. Und da habe ich ja.
Das geht schon ein bisschen in Richtung.
Ein bisschen,
Gruse.
Ja, so ein bisschen,
ja, ja. Das hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Ja.
Was sind das denn für Horrorfilme, die du magst? Oder
Gruselfilme? Ja, auch so die Älteren, so Rosemary's Baby Ja. Auch so, die ich alle als Kind gesehen habe, weil damals durfte man ja als Kind noch sowas auch gucken.
Ja.
Shining zum Beispiel. Also diese, die gibt es ja jetzt, also so diese Form der Filme gibt es ja jetzt gar nicht mehr.
Das, wie würdest du das dann beschreiben, diese Form der Filme?
Ja, wirklich, ich würde es auch wirklich als Gruselfilm. Also nicht Horrorfilm, sondern Gruselfilm.
Aber Shining ist schon auch ein bisschen Horrorfilm, oder? Also
ja. Ich meine,
ist schon sehr unangenehm.
Ist sehr unangenehm. Oder damals auch so die Schwarz-Weiß-Filme, die Wendeltreppe zum Beispiel, oder...
So wie ja. So Edgar Wallace oder was, sowas?
Nee, also eher so ein Serienmörder, der rumgeht und Frauen tötet.
Gottes Willen. Ja.
Also in der Wendeltreppe war es ein Serienmörder, der immer Frauen mit Behinderung getötet hat. Weil er ein Trauma hatte aus der Kindheit.
Das ist ganz schlimm. Ich habe, es gibt ja zum Beispiel Mord auf Ex oder so. Es gibt ja auch im Podcast-Geschäft gibt es ja. diese realen Morde. Wir reden darüber und so. Es ist ja unglaublich erfolgreich in Deutschland. Das ist ja alles, was mit Mord, Krimi und so weiter. Und ich kenne viele, auch jüngere Frauen, die das immer hören. Also den ganzen Tag oder auf dem Weg nach Hause, wenn sie nach Hause laufen oder so. Da war eins dabei, sagte mir letztens, jemand war einer dabei, hier, der kommt hier irgendwo aus dem Umkreis, der kommt irgendwie aus Frankfurt, kam der in vor 20 Jahren oder 30 Jahren, der hat immer kleine Jungs wie Matrosen angezogen und dann hat er sie umgebracht.
Oh.
Das ist schlimm, gell? Und der ist früher zur See gefahren. Das heißt, der muss irgendwie, wie gruselig ist das denn? Also was geht in deinem Kopf ab, weißt du?
Ja, und dass es dann doch aber wieder so einfach ist.
Yes,
mit diesen Traumatisierungen. Weißt du, der ist zur See gefahren und dann zieht er den Matrosenanzüge an. Also ist ja eigentlich, kann man sich ja gar nicht ausdenken. Also es ist ja... Furchtbar. Ja, es ist schlimm. Es
ist furchtbar,
aber es ist interessant, dass Menschen sich so gerne gruseln. Ich glaube schon immer.
Man hat
früher so die Tradition. Und ich glaube, dieses Gruseln beinhaltet auch so, mir geht's gerade aber gut. Mir geht's gut, ich bin in Sicherheit.
Ja.
Und da gibt es andere, denen ist was ziemlich Gruseliges passiert, aber mir geht's gut gerade. Also vielleicht ist es so ein Gefühl, so von... dass man sich noch mal mehr dass man noch mal mehr diese Sicherheit spürt so.
Ja, das glaube ich auch und vielleicht aber auch wo du zu Anfang das sagtest, wie mit über den Tod sprechen, vielleicht hat es auch was damit zu tun, oder? Dass man so immer wieder so eine andere Form zu dieser Ernsthaftigkeit bekommt, irgendwie so.
Ja. Ja, oder auch dass man denkt, was es alles so gibt und wieso, also das Interesse für Menschen, also dass man denkt, wie kommt es dazu, dass jemand so sein muss, dass er, also bei Serienmördern ist es ja teilweise so, dass die aus so einem Drang heraus handeln. Und wieso ist das bei mir nicht so? Habe ich jetzt Glück gehabt? Ist das eine Entscheidung?
Mhm.
Und dann kommt man ja zu den tiefen Fragen, was ist eigentlich gut oder böse? Oder ist das ein Verdienst, gut zu sein? Oder ist es einfach Pech oder Glück? So, je nachdem, was du erlebt hast und je nachdem, wie dein Hirn das sozusagen verarbeitet hat.
Ja, wie du es erlebt hast und dann ist es auch, ich habe irgendwann, es gibt ja so manche Serienkiller, die haben sie ja irgendwie noch im Gefängnis interviewt, ja, so in den 70er, 80er, 90er eher so. Und ich habe eins gesehen, irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, war jetzt nicht einer von den ganz Berühmten, aber war so. Und dann sagte der Reporter, würden Sie mich jetzt gerne umbringen? Und dann hat er gesagt, ja, das würde ich jetzt gerne machen. Ja. Sie wissen aber schon, dass das schlimm ist, dass das schlecht was Böses ist. Und ja, ich weiß, das ist was sehr Böses. Also so, und der hat das mehrmals gesagt, dieses Bewusstsein, dass das ganz grausam ist, was er eigentlich machen will und was für Gedanken. Aber er konnte und wollte es halt trotzdem machen. Also,
ja.
Das ist das Abstrakte dabei. Trotzdem es machen zu wollen, obwohl man weiß, was es bedeutet.
Wobei, es gibt ja auch noch diese andere Form von, sagen wir mal, Tätern, die immer eine Erklärung dafür finden, dass das richtig ist und dass das nicht böse ist.
Mhm.
Also ich finde, das ist ja eher selten, dass sie mit dem Bewusstsein, dass das böse ist, diese Tat vollführen. Sondern die meisten reden sich ein, sie müssen es tun, weil das und das und das so ist. Und die meisten... Die Menschen, glaube ich, die böse handeln, denken nicht, dass sie böse handeln. Die denken, sie handeln richtig.
Also grundlegend ja, würde ich sagen. Oder im Alltag oder so.
Genau, aber auch so, auch Mörder. Und auch die Mörder, wenigsten Mörder denken wirklich, okay, das ist jetzt richtig böse. Sondern die denken, ja, diese Frau, die ist, Frauen sind schlechte Wesen und die, ja. Und das ist auch sowieso eine Hure.
Ja, 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 ja.
Und stimmt. Deshalb gehört sie auch getötet.
So. Ja, oder es sind halt so, oder diese emotionale Tat, wo man dann wieder sagt, es ist eigentlich dieses Animalische fast schon, ja. Also wie so ein instinkthaftes Ding. Also ja. In dem Moment habe ich, denke ich eigentlich gar nichts.
So,
ich
ja. Mach,
zack, bums, so.
Ja.
Gottes Willen, sind das schlimme, tiefe, tragische, grausame Themen, über die wir hier sprechen.
Ja, jetzt Gott, wie sind wir jetzt hingekommen?
Ich hatte ja nur gefragt, was du gern für Horrorfilme guckst.
Ja.
Was war der letzte gute Horrorfilm, den du gesehen hast, Gruselfilm?
Oh, ich habe schon lange, glaube ich, keinen guten mehr gesehen.
Ich fand es ja zum Beispiel interessant, dass, also es gab ja letztes Jahr Weapons zum Beispiel und da hat ja, ich muss jetzt nochmal nachgucken, wie sie heißt, aber den hat die Dame, die Böse da spielt, die Hexe, hat einen Oscar gewonnen.
Wirklich?
Ja.
Ich glaube, ich habe den gesehen, ich fand den aber gar nicht so gut.
Ich fand den auch nicht so gut, als ich ihn gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
die Hexe hat einen Oscar gewonnen? Das kann ich mir gar nicht
die
vorstellen.
Hexe. Die Hexe hat einen Oscar. Ja, und zwar heißt die Hexe heißt Amy Madigan, ist die Frau von Ed Harris. Ich habe es gerade gegoogelt. Amy Madigan, ja gut, die war vielleicht auch dran, weil die schon immer eine ganz bekannte Schauspielerin mal war, aber dann lange weg vom Fenster und so. Aber da hat tatsächlich die, also auch eben für einen Horrorfilm hat mal eine Schauspielerin einen Oscar gewonnen. Das passiert eher selten. Ja.
Ja.
Der wurde sehr gehypt als Horrorfilm.
Ja, deshalb habe ich ihn mir auch angeguckt, weil der so, vielleicht den öfter immer so Ausschnitte und dachte, oh, das könnte wirklich was Gutes sein, aber
nee, das war hat nicht
mein Geschmack. Also ich finde, ein guter Horrorfilm lebt davon, dass wirklich man überrascht wird. Also dass da 3 oder 4 Wendungen drin sind und man jedes Mal denkt, ach Gott, das hätte ich ja wirklich nicht.
Ja.
Ach, dass der das jetzt, ach nein, oh Gott. So, das muss einen so... Der letzte, glaube ich, wo ich wirklich dieses Gefühl hatte von so wirklich, wo so sich so eine neue Welt aufgetan hat, war damals The Sixth Sense.
Ja.
Weil der mich wirklich mitgenommen hat und ich bin mitgegangen und an dem Endpunkt habe ich gedacht, ach so, jetzt erklärt sich das alles und jetzt kann ich das erst so sehen. Und das ist dann für mich ein richtig guter Horrorfilm.
Ja,
das gibt's nicht oft.
Ja. Ja, den hatte mein ehemaliger bester Freund mir auch gespoilert, bevor ich ihn geguckt habe.
Ah, das ist ja richtig gemein.
Ja, das ist...
Ach, das ist ja richtig blöd.
Ja, es ist ja auch ehemaliger bester Freund, deswegen.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Das macht keinen Freund.
Irgendwo hat der Spaß, also da hat der Spaß Aber ich finde ja, die Horrorfilme so in den letzten Jahren leben ja eigentlich total von diesem Twist. Es wird ja eigentlich nur noch fast so gemacht, dass man sagt, ja, es wird irgendwas aufgebaut, aber am Ende ist es ganz anders, als man dachte. Das ist ja eigentlich ein Stilmittel.
Der ist billig oft. Also es muss ein guter Twist sein. Und nicht so billiger, wo man auch das dann wieder weiß schon vorher. Den darf man nicht erahnen können.
Okay. Also ich kann mal hier zwei in den Raum werfen. Die sind aber von letztem Jahr. Und zwar ist das Strange Darling. Kann ich sehr empfehlen.
Habe ich gesehen. Der ist gut.
Fiel der hat jetzt auch nicht ein paar Wendungen.
Ja, der hat ein paar Wendungen. Das stimmt. Der ist wirklich gut, fand ich auch. Den habe ich auch zufällig entdeckt. Ja, sehr gut.
Und dann würde ich sagen noch Companion.
Ah, den kenne ich nicht.
Der ist, den musst du dir mal,
muss ich mir aufschreiben?
Ja.
Companion.
Also, Companion, ist auch ein bisschen, also es ist kein feministischer Horrorfilm, aber er hat so eine Tendenz, auf jeden Fall.
Sehr
und,
gut.
Genau. Und, er ist, Jake Quaid, das ist der Sohn von Dennis Quaid und Meg Ryan, der spielt da die Hauptrolle und, also, beziehungsweise eigentlich, die Schauspielerin, fällt mir gerade nicht ein, spielt die Hauptrolle und die fahren einfach aufs Land. Treffen sich da mit Freunden und dann passieren Dinge. Und da darf man nicht spoilern, weil so. Das ist, aber es ist auch kein richtiger Horrorfilm. Mal sehen, wie er dir gefällt. Und auch den Zuhörern natürlich da draußen.
Ja.
Das ist ganz wichtig, ja.
Ah ja, werde ich heute gleich gucken.
Wirst du heute gleich gucken? Okay.
Ja
gut.
Heute habe ich noch nichts vor.
Du hast natürlich im Laufe der Jahre ja auch einen ganz großen Einblick gehabt in die ganzen Mechanismen hinter einem Film oder auch wie die Medien so funktionieren oder wie Produktionsfirmen so funktionieren. Was würdest du denn, weil wir jetzt gerade eben von Horrorfilmen und so gesprochen haben oder dass das schwierig ist hier in Deutschland, was würdest du für dich sagen, warum ist das, warum werden solche Sachen nicht gemacht in Deutschland oder wie funktioniert aus deiner Sicht das System hier, dass es auch so wenig Mut gibt, sage ich mal, einfach Dinge, einen Film zu machen, ins Kino zu bringen? Liegt es daran, dass es die Leute dafür nicht gibt? Oder was denkst du, ist das Problem?
ich habe mich mal vor vielen Jahren mit einem Redakteur oder einer Redakteurin darüber unterhalten. Und ich habe gefragt, woran liegt das, dass man auch so viele schlechte Drehbücher bekommt? Und gibt es keine guten Schreiber hier? Und da meinte sie, doch, gibt es, aber es gibt kein Geld. Mhm. Und es wird zu wenig denen bezahlt. Und dann müssen die Drehbuchautoren 10 Filme schreiben, damit sie überhaupt davon leben können und können sich gar nicht auf einen so wirklich konzentrieren. Das ist jetzt im Fernsehbereich. Im Kinobereich ist es ja so, dass, das kriege ich ja auch bei Leander zum Beispiel mit, dass man manchmal jahrelang irgendwas macht und kriegt dafür kein Geld und muss dafür kämpfen und ja, und meistens wird es dann doch nicht gemacht. So. Aber warum das so ist, habe ich bis heute nicht verstanden. Ich denke, das hat was mit der Geldverteilung zu tun vielleicht, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ist es denn auch da?
Ich weiß auch nicht.
Ja?
Ja, ich weiß auch nicht, warum immer die gleichen Schauspieler zu sehen sind. Das weiß ich auch nicht. Also man kann dann halt vermuten, aus Sicherheitsgründen so. Aber sind es dann wirklich Erfahrungswerte, dass wenn man jetzt vielleicht eine unbekanntere Person nimmt, dass dann weniger Leute zuschauen. Ist das so? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja so. Vielleicht ist es so.
Aber also ich glaube, es hat für eine gewisse Zeit so gegolten. Aber ich glaube, heutzutage, sage ich mal, wenn du auch die üblichen Verdächtigen, also sagen wir mal, früher hat, glaube ich, Moritz Bleibtreu in jedem zweiten Film mitgespielt oder Matthias Schweighöfer auch, eigentlich war überall dabei. Aber und das hat die Leute auch gezogen. Also auch so. Aber jetzt ist eine andere Generation ja auch nachgewachsen, die sagt, die kennt die alle nicht. Die wisst, das ist denen vollkommen egal, ob mein Moritz Bleibtreu ist jetzt heute auch schon ein bisschen älter, ist auch nicht mehr so, es hat sich verändert auch, generell hat sich verändert auch, wie Filme gemacht werden und so weiter, aber das nutzt dir nichts mehr. So, das nutzt dir nichts mehr. Und ich glaube, du kannst immer noch in gewissen Kreisen oder Klientels kannst du damit noch Punkte sammeln, aber so für die Masse bedeutet es nichts mehr. Das heißt, eigentlich könnten heute findige Produzenten auf was setzen, wenn sie ein Gespür dafür hätten. Das wäre dann so ein bisschen wie ein Gespür für die Börse, dass man sagt, das funktioniert heute, da die jungen Leute. Aber was die dann eigentlich immer machen, ist, sie holen sich einfach nur TikToker und sagen, dann machen wir jetzt mit TikTokern einen Film. So einfach ist es, glaube ich, nicht. Ja.
Nein, und was ja auch so ist, unsere Gesellschaft wird ja jetzt viel älter. Es gibt ja halt auch so viele Alte.
Ja.
Und die wollen ja auch ihre Themen behandelt sehen. Und deshalb funktioniert das nicht so. Und ich glaube, da ist jetzt einfach auch so eine große Unsicherheit. Was ist jetzt eigentlich, was ist jetzt von Interesse? Was wollen die Menschen? Oder wer vor allem? Und wer guckt? Und wer guckt nicht? Und wer guckt was? Und es ist so unübersichtlich, glaube ich, geworden.
Ist sehr unübersichtlich, gell? Ja. Ich bereite gerade eine Sendung vor mit Marie-Therese Rehlin, das ist die Tochter von Maria Schell, ja?
Ja.
Und die hat gesagt jetzt zum Beispiel, Maria Schell hatte jetzt 100. Geburtstag irgendwie vor Anfang des Jahres und als ich vor dem Interview nachgefragt habe in meinem Bekanntenkreis, wer kennt Maria Schell, das war immer so ab 45 plus, also das war unten drunter keine Chance, obwohl das damals eine sehr, sehr berühmte Schauspielerin war, ja? Und so. Und auch der Bruder und alle, die ganze Shell, die Shell-Familie war nach Nachkriegszeit und so. Und jetzt die Marie-Therese Rehlin geht zum Beispiel jetzt auch mit dem Buch, es gibt da so ein Buch und so weiter, dann geht sie in Altersheime. Das fand ich total witzig. Also weißt du so, du gehst in Altersheime, weil da sind die einzigen Leute noch, die sagen, boah, da kommt die Tochter von Maria Schell. Ich glaub's nicht, das gibt's doch nicht, weißt du? So, bis ich meiner Tochter erklärt habe, wer die Tochter von Maria Schell ist und warum Maria Schell mal, das ist, weißt du, da ist schon, der nächste Schauspieler hat schon seinen Durchbruch in der gleichen Zeit. Also das ist, funktioniert nicht mehr.
Das funktioniert nicht mehr, es ist total interessant, ne? Aber eigentlich in solchen Situationen entsteht ja meistens dann wieder was ganz Neues, von dem man jetzt noch gar nicht weiß.
Die einzige Kritik, die ich da habe, ist, dass ich glaube ich immer, dass wir irgendwie in Deutschland diese auch alte Sachen, die wir oder auch wie kann man so eine Familie wie die Familie Schell so vergessen, also dass wir das gar nicht mehr so hochbringen. Also die Medien bringen das, die huldigen das nicht so sehr.
Das stimmt. Ich finde, es gibt ja auch in Deutschland nicht wirkliche Stars.
Ja. Ist die Frage, gell? Till Schweiger hätte man früher gesagt, oder?
Ja, aber guck mal, ja, aber jetzt ja auch, also Til Schweiger, aber der wurde, in Deutschland, wenn dann jemand Star ist, dann freut man sich aber auch wieder, wenn der scheitert. Also wenn man Star ist, muss man wirklich aufpassen, weil dann ist so, boah, da wird man ganz schnell auch fertig gemacht, glaube ich.
Ja.
Also es gibt sowas, wie ich würde sagen, so Nina Hoss.
Nina Hoss?
Ist so eine Art, könnte ein Star sein, finde ich so.
Aber ist sie nicht.
Ja, wird auch nicht so, sagen wir mal, ins Rampenlicht gesetzt vielleicht oder so oft eingeladen zu irgendwelchen Shows oder so. Aber vielleicht will sie es auch gar nicht so. Aber es gibt schon Potenzial, finde ich, von Menschen, die Stars sein könnten hier in Deutschland.
Könntest du ein Star sein? Und quasi bist du es ja.
Ja, aber ich glaube so, ja, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ich müsste, glaube ich, so ein bisschen, also ja, ich bin nicht so ein Typ, glaube ich. Also Nina Hoss hat sowas Gediegenes irgendwie so. Und, aber gut, es gibt ja vielleicht auch unterschiedliche Stars. Ich wäre dann sowas wie Lilo Pulver vielleicht. So.
Das war aber toll.
Ja, Lilo Pulver war auch toll, ja. Stimmt, es gibt, ja.
Also ich finde, ich fand unterschiedliche. Ich fand schon als Kind immer, ich finde, Lieselotte Pulver ist einer der besten Namen, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt.
Das stimmt. Ja. Und ich mochte so gerne den Film Das Wirtshaus im Spessart.
Ja, fand
das
ich auch
toll. Das habe ich geliebt. Ja.
Fand ich auch toll als Kind. Fand ich auch ein bisschen gruselig.
War auch ein bisschen gruselig, das stimmt. Aber ich fand sie so toll, dass sie da so, sie wirkte so stark irgendwie.
Ja.
Ich weiß es nicht, was man haben muss, um ein Star zu sein. Also, ja, ich würde mich jetzt darin jetzt gar nicht so sehen, aber...
Aber hat sich das damals auch nicht so angefühlt, sag ich mal? Also in dieser Zeit, wo du mehr Kinofilme gedreht hast, wo du mehr... Nie.
Für mich nie. Nein, nie. Okay. Nie. Ja. Ich habe mir meine Hüfte operieren lassen.
Ui.
Ja. Und da war ich so in der Reha.
Ja.
Und da habe ich dann so viele erkannt und ich so, wow.
Das, echt?
Das war dann so für mich so ein Gefühl, wo... Da habe ich mich das erstmal so ein bisschen wie so ein Star gefühlt. Dass ich da so immer rumging mit meinen Krücken und so viele erkannt haben.
Musstest du auch Autogramme schreiben und so?
Ja, musste ich dann auch, ja. Ja.
Aber das ist schon etwas dann eher, wo du dich wohlgefühlt hast. Also jetzt nicht wegen nach der OP, sondern
wohlgefühlt. Also das ist so zweischneidig, sagen wir mal so. Irgendwie schäme ich mich dann auch immer ein bisschen. Mhm. Und andererseits finde ich es auch toll, dass, weil man macht einen Film und denkt so, ja, wer guckt den jemand oder nicht? Das weiß ich doch nicht. Oder, und dass man dann tatsächlich ein Feedback bekommt. Früher habe ich ja Theater gespielt, da hat man das Feedback ja gleich bekommen durch den Applaus. Und wenn man dreht, dann ist das sehr abstrakt. Das kriegt man dann oft gar nicht mit. Es sei denn, man hat wirklich so eine Premiere. Aber da bin ich dann meistens so aufgeregt, dass ich es dann auch nicht genießen kann. So auf eine Weise, ja.
Mhm. Magst du lieber Film, Fernsehen oder Theater? Was ist so da? Wo fühlst du dich momentan am wohlsten eigentlich?
Film. Weil Theater, ich war immer wahnsinnig aufgeregt. Okay. Auf der Bühne. Mhm. Weil mir immer sehr bewusst war, also auch diese Momente, wenn etwas live ist, wie mit diesem Interview, was ist denn jetzt, wenn ich auf einmal nichts mehr weiß? Oder so, oder nicht? Und das hat mich manchmal wirklich wahnsinnig gemacht, dieser Gedanke. Es ist so wie auf der Autobahn. Ich fahre auch nicht gerne Autobahn.
Ja.
Weil ich weiß, da muss ich weiterfahren. Ich kann da so schwer mich da irgendwo hinstellen. So. Es fühlt sich so ein bisschen unfrei an.
Ah ja, okay. Mhm. Wie Text vergessen zum Beispiel oder so. So eine
Angst.
Ja,
so eine Angst, genau. Und dann da so zu stehen und diese, das ist so sehr, ist so ein ganz starkes Schamgefühl, was dann einsetzt, wenn man auf einmal nicht mehr weiß, was man da macht. So.
Ja, ich kann das auch.
Ich habe wegen Theater überhaupt erst angefangen. Also wegen Theater wollte ich Schauspielerin werden. Nicht wegen Film.
Du wolltest recht früh schon Schauspielerin werden.
Mhm, ja. Ich habe ja auch schon früh also in so einer Kindertheatergruppe gespielt und so. Das hat mir da immer sehr viel Spaß gemacht und da kam ich mit der Aufregung auch noch zurecht. Aber je älter ich werde, desto schwerer fällt mir das.
Hm. Ach echt? Was hatte damals die Bühne für dich so als Kind? Was hast du so, war das so Freiheit oder sich so selber darstellen oder was fandst du so toll am Anfang?
Ja, meine Eltern hatten ein Abo im Schauspielhaus Bochum. Und wenn ich da war, also erstens der Geruch, das war irgendwie so ein ganz bestimmter Geruch, der so, das war irgendwie so geheimnisvoll, dieses. Mhm. Und dann diese Schauspielerin, die so, ja, ich glaube, das waren auch diese Abgründe, die Abgründe gespielt haben, die so ganz tief in irgendein Leid hineingegangen sind. So, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und das wollte ich dann auch.
Also ich meine, es gibt natürlich immer, ich glaube, Sachen, die, wenn man älter wird, die, ich habe auch irgendwann mal vor ein paar Jahren irgendwie eine Flugangst entwickelt, da wusste ich gar nicht, dass ich die habe, aber es, manche Sachen, also hatte ich früher nicht, aber irgendwie so, vielleicht auch, weil man, wenn man älter wird, sich ja generell mehr Gedanken macht, ob man will oder nicht, so, es könnte das und das passieren, deswegen mache ich eher, ich glaube, das spielt auch immer eine Rolle, aber auf der anderen Seite, das wollte ich eigentlich sagen, wenn man in einer Situation ist, wo man, sagen wir mal, den Text vergisst oder wo man irgendwie in so ein Fettnäpfchen tritt oder irgendwas. Das sind ja eigentlich auch Sachen, wo man ja die Kontrolle verliert, aber das kann ja auch was sehr Positives sein, oder? Weil man sich so wie, also ich finde das immer total toll, wenn mir sowas passiert. Also wenn ich irgendwie nicht mehr weiß oder wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich nicht weiß, wie ich reagieren soll oder wenn es peinlich kurz wird und ich so, weil das macht das wieder so alles so menschlich, so lebendig, so echt eigentlich, als wenn immer nur diese Kontrolle herrscht die ganze Zeit.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Es hat beides, absolut. Und ja, wie gesagt, eigentlich, wenn ich zuschaue, liebe ich Fehler. Mhm. Nur wenn ich sie selber mache, finde ich es nicht so toll.
Wenn du selber
machst, das ist dann so, es ist so natürlich eine Form von Eitelkeit wahrscheinlich oder so ein Perfektionismus oder gut dastehen wollen oder vielleicht wäre das für mich nochmal ein Punkt, den ich mir anschauen sollte. Ne? Vielleicht sollte ich doch nochmal wieder Theater machen und mich dem stellen. Vielleicht wäre das interessant. Manchmal ist es ja genau dahin zu gehen, wovor man Angst hat. Oder was einem unangenehm ist, ist ja oft das Interessante, ne?
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob man so bei, also wenn es um so Aufregung geht oder irgend sowas, ob man das...
Das weiß ich auch nicht. Ich habe ja noch mal Theater gespielt. Mhm. Wann waren das? 22? Mhm. Ja, da waren schon auch viele peinliche Momente.
Ja, tatsächlich. Haben das die Zuschauer gemerkt? Oder?
Ja.
Alles klar. Seitdem spielst du auch kein Theater mehr, ja?
Ich habe auch nichts mehr angeboten bekommen. Aber
ja, verstehe. Ja, alles klar.
Nee, aber ich weiß gar nicht. Für einen selbst wirkt es oft schlimmer. Ne? Aber
ja, ich weiß es nicht.
Vielleicht war es schlimm, ich weiß es nicht. Ja. Keiner wird mir sagen, es war schlimm, Annika, es war richtig schlimm, wird ja keiner sagen. Also sagen, nein, war schon, hat keiner gemerkt.
Hast du nicht so Korrektive um dich rum, die immer sagen irgendwie...
Ja, meine Kinder, aber die sind dann auch wieder zu streng, würde ich sagen. Ja. Die sind dann, doch, auch Freunde würden, aber die sind dann schon wohlwollend und das möchte ich auch. Ich möchte schon, dass meine Freunde wohlwollend sind.
Ja, ich habe auch so Freunde, ich habe so eine Freundin, die mir klipp und klar sagt, was sie davon hält. Ja, das ist immer ganz schrecklich. Ich hasse das auch. Ich bin dann auch kurz sauer. Ja. Dann geht's wieder, aber so, ich denke mal, kann man nicht mal normal, also das, so eine Standardantwort, kann man nicht mal so eine Standardantwort bekommen, weißt du?
Ja, also in Bezug auf Kunst und Film macht das wirklich meine ältere Tochter.
Okay.
Die so, du hast wieder so viel mit den Augenbrauen gemacht, das ist so, das sieht, und du hörst dich an, das ist die schlimmste Kritik, du hörst dich an wie eine Synchronsprecherin, Mama. So.
Echt?
Ja, also da kommt wirklich harte Kritik, aber sie hat auch tatsächlich fast immer recht, leider. Aber es ist halt immer auch ein bisschen zu hart, finde ich, aber gut, muss wohl sein.
Ja, ich finde, es ist natürlich auch bei sowas auch, wenn man jemanden so nah dann kennt wie seine eigene Mutter, dann ist eigentlich die Kritik ist ja so subjektiv auch letzten Endes. Das ist ja,
ja, das stimmt, aber ich habe das bei ihr immer gesehen, also auch gerade das mit der Synchronsprecherstimme.
Aber was ist das, weil du die Worte so, weil du dann so ein bisschen so sprichst, als würdest du synchron machen, oder?
Und das ist so, wenn die Emotion nicht wirklich gefühlt ist. Wenn die so ein Tick zu doll gespielt ist, hört sie sich nach Synchronstimme an.
Ah, okay. Das ist ja, das geht hier mal raus an alle Synchronsprecher, die
ja, das ist jetzt auch wieder fies. Aber wenn ich mich zum Beispiel selber synchronisiere,
ja,
dann, das sieht man mal, also obwohl man es ja nicht hört, aber man merkt es, weil die Emotion nicht 100% ist. Da gibt man der Stimme noch einen Tick mehr Druck. Es ist minimal.
Arbeitest du in der Synchronsparte irgendwo? Oder
nee.
Nicht? Nee, nur weil wir jetzt mit diesen Aussagen natürlich, dass es so klingt wie ein Synchronsprecher, das heißt, dass es nicht emotional nicht echt ist.
Nein, aber das ist das, sagen wir mal so, wie eine schlechte Synchron.
Ja, sagen wir das, genau, schlechte Synchron.
Nicht wie eine Synchron, sondern wie eine schlechte, also wenn man dieses vor Augen hat, dass da so schlecht synchronisierte Filme und jemand da eine emotionale Szene synchronisiert. So, es gibt natürlich ganz viele ganz tolle Synchronsprecher. Das ist falsch von mir ausgedrückt, auf jeden Fall. Ja, wie eine schlechte Synchron.
Ja, nee, das ist schon in Ordnung. Man muss ja auch mal was wagen im Leben. Das kann man ruhig so sagen. Nein, es gibt auch ein, zwei Synchronsprecher, wenig, die in meiner Sendung schon mal waren. Synchronsprecher, immer schwierig. Synchronsprecher kann ich hier mal rausgeben, immer schwierig. So ein bisschen wie Radiomoderatoren, auch immer schwierig. Aber Synchronsprecher auch ganz schwierig, weil Synchronsprecher sind natürlich durch und durch Schauspieler erstmal. Das ist vor allem, ist ihnen das selbst am bewusstesten.
Ja.
Also hundertprozentig. Und sie werden aber trotzdem reduziert nur auf die Stimme. Und niemand weiß, wie viel Arbeit das eigentlich ist, das alles mit Leben zu füllen und so weiter. So.
Ja. Und man legt zu viel in die Stimme. Und das ist das, was meine Tochter merkt. Und das heißt, man vertraut nicht der Situation, sondern man gibt der Stimme nochmal eine kleine Vibration.
Ja.
Oder auch im Gesicht natürlich, da wird nochmal mit der Augenbraue gezuckt, um einen Schmerz auszudrücken.
Ah.
Und es würde aber ein ganz, aber wenn man eigentlich das Gesicht, oder wenn man so durchlässig ist und die Emotionen einfach durchfließen lässt, ist es oft viel anrührender oder schöner, ehrlicher einfach. Wenn man aber selber meint, man muss es kontrollieren, dann wird es schlechter einfach.
Und hat das was mit dem Projekt zu tun, wo du denkst, du musst es mehr kontrollieren, oder fällt es dir generell nicht auf, nur dann später deiner Tochter? Oder gibt es Projekte, wo du mehr du selbst sein kannst, also mehr spielen kannst, wo du mehr Feld hast sozusagen? Und da gibt es bestimmt, oder?
Absolut. Und ich würde immer sagen, also wenn Drehbuch gut ist, erstens muss ich dann den Text nicht auswendig lernen, weil der ist dann da. Der ergibt sich natürlicherweise.
Mhm.
Und wenn ein Drehbuch gut ist, muss ich mir überhaupt nichts ausdenken. Ich muss einfach nur machen, was da ist. Und kann einfach sein und kann wirklich sehr gelassen sein. Und das ist schon mal total viel wert. Dann ist es aber manchmal, wenn ein Drehbuch sehr gut ist und man selber so den Anspruch hat, jetzt werde ich richtig gut sein, dann ist es auch wieder gefährlich, weil man dann auch immer zu viel macht. Also zu viel machen ist oft ein Problem und zu wenig machen genauso.
Mhm.
Aber es gibt natürlich, und wenn du ein schlechtes Drehbuch hast, dann kannst du manchmal gar nichts, nicht viel machen. Dann kannst du so ein bisschen versuchen, dass es nicht so schlimm wird. Aber
ja, aber eher Fernsehen,
manche Sätze, die sind so schlimm.
Ja, ja.
Und dann überleg mal, was kann ich jetzt für einen anderen Satz sagen? Aber es ist ja dann doch alles innerhalb dieser Geschichte und dann ist es, man kann da gar nicht viel machen. Da kannst du zwar ein bisschen anderen Satz sagen, aber
das darfst du dann auch. Das ist der
darf ich.
Das darfst du.
Ja, das darf ich. Aber trotzdem hilft das meistens nicht viel. Also wenn eine Situation einfach, wenn die Emotionalität nicht nachvollziehbar ist darin, also wenn, dann ist das so und dann kannst du spielen, was du willst. Der Zuschauer spürt, dass es nicht stimmt. Einfach.
Mhm. Ja. Aber machst es dann trotzdem sozusagen.
Ja, manchmal. Dann muss man es ja, dann hat man ja dann schon zugesagt.
Ja.
Manchmal ist es
Ja, gut, ja, ja, gut.
Okay. Ja, manchmal ist es bei mir auch so, ich lese es und denke, ja, ist okay. Und erst beim Spielen merke ich, nee, das kann man ja gar nicht spielen. Das stimmt ja gar nicht. Okay. Das kann ich vorher dann gar nicht so unbedingt sehen. Okay. Oder nicht so in der, also nicht wie dramatisch es manchmal ist. Jetzt will ich nicht sagen, wenn ich schlecht bin, ist das Drehbuch schuld, so wirkt es jetzt auch. Aber oft.
Ja, das glaube ich.
Also wenn ich schlecht bin, liegt es nicht an mir, sondern meistens am Drehbuch.
Ja, natürlich. Natürlich.
Ja.
Naja, gut, aber jetzt sage ich mal bei allem Respekt, wenn man jetzt hier sich, man muss sich ja nur durchs Fernsehen, durchs deutsche Fernsehen, wenn man möchte, Fernsehlandschaft klicken, dann merkt man schon, dass die Drehbücher solide, aber dennoch begrenzt in dem, also jetzt nicht unglaublich ambitioniert, ja. So, sondern
ja.
Aber es geht ja manchmal auch nicht anders. Letzten Endes hat es ja auch manchmal was mit dem Zuschauer zu tun, der möchte vielleicht auch gar nichts anderes sehen. Also nicht, ich will nicht sagen, man muss den Zuschauer unterschätzen, aber jetzt sagen wir mal, was weiß ich, bei irgendeiner Vorabendserie, wenn da auf einmal riesen Dinge aufgetan werden, das überfordert, glaube ich, auch den einen oder anderen. Ja.
Absolut, ja. Also es sollte alles das sein, was es ist, und darin kann es ja auch trotzdem gut sein. Also oft ist es ja auch, wenn etwas anderes sein will, als es ist, dann wird es erst schlecht. Also wenn eine Soap auf einmal dann doch, ja, eigentlich sind wir wie Kino oder so, ne? Das geht nicht. Dann fällt es erst überhaupt auf, dass es schlecht ist. So, denke ich.
Gibt es zu wenig gute Rollen für Frauen?
Ja.
Ja.
Ja, würde ich sagen. Also
hat sich das denn verändert, weil sich ja auch ein bisschen sowas verschoben hat, so ein bisschen, sag ich mal? Also, dass man heute ein bisschen mehr drauf achtet vielleicht als noch vor 15 Jahren oder so? Oder ist das gar nicht so?
Vielleicht achtet man, aber ich finde, das ist noch, bei mir ist es noch nicht so angekommen. Also, natürlich gibt es auch gute Filme, Frauenrollen gab es vorher auch, aber Nee. Hm. Also sowas, weißt du, wie so, ich würde, so eine Frau wie James Bond oder so.
Eine Frau wie James Bond?
Ja, also die so, oder sagen wir so, es ist dann schon trotzdem reduziert auf. Also meine Tochter hat zum Beispiel gesagt, du kannst super Mütter spielen und so, und das ist so deins, so Mütter. Und ich finde ja auch Mütter toll, aber ich würde auch wirklich gerne mal so eine Agentin spielen oder so. Das gibt es auch, habe ich sogar letztens gesehen, da war so ein, auf Netflix, ein deutscher Film, aber es ist halt dann selten, ne? Und ich finde, Männer können immer so Abenteuer.
Ah, du willst also eher so ein Filme. Ich sag ja die Schneiderin, das hatte ich ja gesagt. Dass
wir so eine Schneideragentin.
Ja, eine Schneideragentin, so, genau. Das sowas. War ja eigentlich dieses Projekt, was ich jetzt hier pitche die ganze Zeit. Seit 2 Stunden
versuche ich das zu. Du machst doch auch Film.
Tatsächlich. Ich plane ja meinen Langfilm. Ich habe auch witzigerweise dem Leander mein Drehbuch geschickt. Also ich habe ihn vorher gefragt.
Wirklich?
Ja, für eine Rolle Ich habe so eine kleine Rolle von so einem wütenden Polizeipräsidenten. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das spielen will. Dann hat er gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich aber nie wieder was von ihm gehört. Aber ich werde ihn irgendwann auch mal fragen. Aber ja, das ist zum Beispiel, das ist ein Actionfilm, den ich plane. Ja, ein Action-Thriller, er spielt in Frankfurt. Und ich habe viele tolle Schauspieler an Bord. Echte Schauspieler tatsächlich, die das auch geil finden und die auch zu mir sagen, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, was du da machst, aber das ist so aus der Zeit gefallen, dass es schon wieder gut ist, weil sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Ja.
Und natürlich sagen alle, wie willst du das finanzieren und so, ja. Also auch Schauspieler sagen das zu mir, die sagen immer, ja, ist ja, also auch die ich ein bisschen besser kenne, die sagen immer zu mir, ja, das ist ja gut und schön, aber wie willst du das denn machen? Also so. Sag ich, ja, aber also ich werde das schon irgendwie machen. Ich kann ja das nicht so angehen, wenn ich jetzt sage, nee, das geht, kann man nicht machen, brauche ich ja gar nicht machen. Also ich gehe davon aus, dass ich es irgendwie hinkriege, ja. Und aber das kriege ich natürlich, würde ich ja nie bei irgendeiner, sag ich mal, jetzt bei in der deutschen Fernsehlandschaft unter bringen oder also so, das ist natürlich ein Independent-Projekt. Deswegen denke ich auch immer sowas wie, sagen wir mal jetzt weiblich die Schneiderin, so Agentending, muss man fast Independent-mäßig machen oder man geht zu einem Streamer, ja. Aber dann wird es natürlich auch wieder so ein, das, beim Streamer ist auch immer das Gleiche leider dann, ja.
Ja, das habe ich ja jetzt auch gehört, dass sozusagen, so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich habe es nur gehört, also nicht aus erster Hand, aber so auch bei bestimmten großen Streamern, die Regisseure oft gar nicht mehr, wenn sie abgedreht haben, keine Handhabe mehr haben. Also sie können, sind beim Schnitt nicht beteiligt und da kommen manchmal Folgen raus, mit, wo sie sagen, das habe ich gar nicht gedreht. Das ist nicht das, was... Und das ist natürlich schlimm. Das macht ja auch keinen Spaß da mehr.
Ja, das ist dann so ein bisschen wie so, wie verdisneyt wird das dann, so wie bei Disney. Ja. Es wird alles eigentlich dann so, das kann sein, das könnte ich mir auch vorstellen, dass Netflix und Konsorten einfach sagen, ja, es muss, weil bei Netflix muss ja eh mal alles gleich in gewisser Weise aussehen, dass die Leute nicht überrascht sind, wenn sie den nächsten Film sehen, dass was Unvorhergesehenes passiert. Ja. Das wäre ja ganz schrecklich für den Zuschauer und deswegen muss es immer gleich sein. Und da könnte ich mir vorstellen, dass so eine Politik da auch greift, ja.
Ja.
Wir machen es gleich. Wenn ihr es nicht gleich macht, machen wir es gleich.
Ja, so. Genau. Sie machen das so, dass es reinpasst. Ja, also ich finde, dass es dann, ja, es wird dadurch alles auch wieder langweiliger. Also ich, ich gucke dann schon gar nicht mehr, weil ich denke, oh nee, das ist, es wirkt dann immer vielversprechend.
Ja.
Und am Ende ärgert man sich, dass man da seine Zeit mit verbracht hat.
Mhm. So. Hast du denn, inszenierst du auch selber? Hast du das jemals gemacht?
Ja, ich habe schon mal einen eigenen Kurzfilm gemacht.
Ah,
mit einer Freundin.
Ja.
Der hieß Du bist doch kein Kind mehr.
Aha.
Und das haben wir auch ohne Geld gemacht. Wir haben das Drehbuch selber geschrieben, wir haben selber gespielt, wir haben selber produziert, wir haben die Requisite selber gemacht. Kamera hat ein Freund gemacht, ja. Ja, der lief in Oberhausen auf dem Kurzfilmfestival und auf dem Achtung Berlin Festival.
Und hat dir das Spaß gemacht, sodass du sagst, ich würde auch gerne mal was weiß ich, einen Film
richtig? Ja, es hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Das, was mich, also ich habe das ja mit einer Freundin zusammen gemacht und was mich gestört hat daran war, dass wir selber gespielt haben und wir haben es auch selber geschnitten, dass man sich dann da immer sieht. Und das war unglaublich schmerzhaft oft, weil man dann so dachte, oh Gott, was, oh nein, wie schrecklich und oh nee, so, oh nee, das will ich nicht, dass das von mir drin ist. Und das war...
Okay, warum denn? Weil du so schlecht geschauspielert hast oder was?
Ja, manche Sachen fand ich dann schlecht geschauspielert, weil wir hatten ja auch keinen, wir mussten es ja dann selber spielen und dann hatten wir ja auch niemanden, der uns sagt, das war jetzt richtig scheiße, wie du das gemacht hast.
Ach so, okay.
Und dann haben wir aber das irgendwie hingekriegt durch viel Wegschneiden, dass dann doch nur das, was okay war. Und meistens waren es auch wirklich immer die Momente, wo wir was falsch gemacht haben. Die waren dann gut.
Mhm.
Irgendwie.
Das heißt, wenn, dann nur Regie, aber nicht selber vor der Kamera.
Ja, genau. Nicht selber spielen, genau. Genau, weil wir hatten dann auch immer so noch so hinter so, wie nennt man das, wenn man dann danach über den Film redet. Und mir war das dann alles nochmal dreifach peinlich. Und dann habe ich dann immer versucht, dass ich das weil ich hatte dann auch so eine Szene geschrieben, wo eine Frau, die ich gespielt habe, das wusste ich da noch nicht, als ich schrieb, nackt im Wald mit einem Grill steht. Mit so einer Grillzange.
Okay, das klingt erstmal wie in so einem Elevator-Pitch, ja? Und dann?
Und dann kommt ein Mann und sagt, was machst du hier? Kommst du mit? Und sie so, na klar.
Was für eine Art Film war das denn, den du da gedreht hast?
Aber wegen dieser Szene habe ich mich danach immer nicht getraut, mit den Leuten zu sprechen. Erstens, weil ich da nackt stand.
Also du standst tatsächlich nackt im Wald dann, mit einer Grillzange.
Ich stand nackt im Wald, mit einer Grillzange und einem Grill. Und dann dachte ich so, ja, und vor allem wissen ja alle, ich habe es mir auch noch, oder wir als zu zweit haben uns das auch noch selber ausgedacht. Weißt du, kann man ja nicht sagen, ja, ich habe es halt gemacht, weil die haben das, ich musste das, ich habe das irgendwie überlesen oder so. Deshalb war mir das alles so tierisch peinlich. Ja, deshalb würde ich das, wenn ich es nur machen würde, würde ich es nicht selber spielen. Und Und da war dann auch immer so ein bisschen der Konflikt mit mir und meiner Freundin, weil sie fand das schon gut, dass wir das auch selber spielen. Mhm. Und ich fand es zu unangenehm irgendwie, ja. Und dann haben wir auch jetzt weitergeschrieben und dann dachte ich auch so, die Szene, die wir da geschrieben haben, will ich auf gar keinen Fall spielen. Und gleichzeitig dachte ich, aber es wird auch kein anderer die spielen, weil es kein Geld gibt und zu peinlich ist.
Ja. Um was ging es denn in diesem Film?
Also es gab zwei Ebenen. Eigentlich war es, wir haben angefangen zu schreiben über Irritationen in unserem Leben, also Geschichten aus der Kindheit und auch später, die sich für uns nie aufgelöst haben, die man nicht verstanden hat, die Situation, warum das passiert ist. Und das war sozusagen komprimiert, diese ganzen Geschichten aus unserem Leben, von uns beiden, also von der Freundin Mira Pateke. Und daraus haben wir dann so einen Sommerfilm gemacht, zwei Frauen, die im Haus zusammen ihren Sommer verbringen und verschiedene Situationen erleben. Es hatte gar keine richtige Handlung eigentlich. Aber also, es ging um zwei Schauspielerinnen, die dann...
Also wie grüne Tomaten oder Zeit der Zärtlichkeit runterreduziert auf...
Ja, fünf, ja, oder ich wollte sagen, toxische Freundschaft.
Toxische Freundschaft.
Okay. Ja.
Okay.
So, ja.
Mhm. So. Mhm. Und wie lange ist das her?
Das rauskam es, glaube ich, 21 oder 22 auf diesen Festivals.
Aha. Mitten gedreht in der Corona-Zeit sozusagen.
Ja, ja. Und 2018 haben wir es gedreht und dann haben wir 2-3 Jahre dran geschnitten.
Echt?
Weil wir ja gar nicht schneiden können. Aha. Also wir mussten uns das ja irgendwie ein bisschen beibringen.
Aha.
Ja.
Aber ist nicht so schwierig, oder?
Ja. Also erstmal die Technik war für uns erstmal nicht so leicht, dann ging es irgendwann, ja.
Okay.
Aber es hat Spaß gemacht, also.
Wie ist denn, also wie tickst du denn jetzt so in der Gegenwart? Tickst du so, dass du so sagst, boah, das ist gerade alles geil, ich freue mich schon aufs nächste Projekt oder ich will selber jetzt das und das machen? Oder sagst du so, ja, ich drehe halt... 3-4 Mal im Jahr mache ich das und dann mache ich das und dann ist auch gut oder sagst du, ja, früher war es besser oder was, wie funktionierst du da? Also so als Mensch einfach, was bist du so für, bist du so, dass du sagst, es wird immer besser oder es wird immer schlecht auch?
Das Leben wird besser, aber die Arbeit wird gerade schlechter, aber jetzt, morgen ist vielleicht wieder besser, so denke ich immer. Jetzt im Moment finde ich, habe ich nicht für mein Gefühl nicht genug zu tun. So, könnte mehr sein.
Mhm.
Aber wie tick ich? Mal so, mal so. Also es gibt so Phasen, wo ich dann ganz viel Energie habe und dann auch wirklich so was Eigenes mache. Manchmal ist es mir einfach zu viel und dann möchte ich lieber durch die Gegend chillen.
So. Durch die Gegend chillen?
Ja.
Ah, ich dachte immer, chillen macht man nur an einem Ort. Aber man kann auch durch die Gegend chillen.
Ja, man kann überall chillen.
Hm.
Ja.
Okay.
Aber ja, also ich glaube, bei mir ist das eher so ambivalent. Ich bin so sehr ehrgeizig und dann wieder gar nicht.
Ah, okay. Ja, aber dann bist du, glaube ich, eine richtige Künstlerin.
Ist das so?
Ich glaube. Ich glaube, dass Künstler oft so funktionieren.
Ja. So. Ja, so funktioniere ich. Und dann verstehe ich selber gar nicht gerade, wo ich gerade stehe, was...
Immer so, man hat immer wieder den Hang, so, dass man so manisch-depressiv ist eigentlich. Ja? Also man ist nicht unbedingt manisch-depressiv, aber man denkt es manchmal, dass
ja,
man es ist.
Ja, sowas, ja, vielleicht.
Ja.
Und dann, bevor ich irgendwie was Blödes mache, was mich unglücklich macht, mache ich lieber vielleicht auch einen anderen Job oder so.
Aha. Was dich unglücklich macht als Job, also irgend so ein Angebot, was du bekommst sozusagen, wo du sagst, mache ich nicht. Also bist du wählerisch da?
Nö, eigentlich nicht. Also ich mache auch Sachen, die nicht so gut sind. Aber sagen wir mal so, bevor ich jetzt eine Soap machen würde, um Geld zu verdienen, würde ich eher einen ganz anderen Job machen.
Ach, das würdest du nicht machen? Du würdest keine Soap machen?
Nee, ich glaube, das würde mich unglücklich machen.
Ah, okay.
Ja. Ja.
Weil ich kenne schon, also ich kenne Schauspieler, die Soaps machen oder gemacht haben.
Mhm.
Und da die gehen dann auch immer, und die vorher halt, sagen wir mal, meistens Fernsehen, also so wie richtiges Fernsehen, als jetzt nicht unbedingt so gemacht haben. Also nicht unbedingt Kino, aber so. Und die gehen alle ganz anders, also jeder geht da anders damit um. Es gibt welche, die zum Beispiel sagen, ja, ich will das nicht so an die große Glocke hängen. Also so, das macht mir Spaß, toll da, aber es muss nicht jeder wissen. Ne? Also so. Und manche sagen, nee, das ist eigentlich ein Job wie jeder andere. Ja? Ich frage mich ja immer, ob man dann nicht auch von dem, ja, von den, wie soll ich sagen, von der Spielweise seiner Kollegen, ob man da nicht so ein bisschen mit reingezogen wird in das Ganze, weil sich das ja schon auch ein bisschen auf einem anderen Niveau, auch, ich glaube auch durch die durch den Produktionsaufwand, man kann wahrscheinlich gar nicht, man wird halt die ganze Zeit gedreht, produziert. Man hat ja nicht groß viel Zeit, um die Rolle zu entwickeln, aber ich sage jetzt, aus meiner Sicht, sage ich mal, ich darf das ja sagen, ich bin ja nur Konsument, finde ich jetzt die meisten Darsteller dort jetzt nicht, also sind jetzt nicht Hollywood-mäßig Oscar-würdig. Also es sind teilweise einfach schlechte Schauspieler, die da mitspielen. Das gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu. Und vielleicht schwingt das ja auch mit, dass das eigentlich dann die richtigen Schauspieler, die da mitspielen, die wollen das aber nicht so sagen, dass die sagen, ja, wir wissen ja eigentlich, die Serie besteht jetzt ja nicht so aus so nur 100 ganz tollen Wunderkindern und Talenten. Und deswegen hält man so unterm Teppich. Ich glaube, dass manche machen es halt einfach wegen Geld. Ja.
Genau, und dann denke ich, gut, dann versuche ich halt anders Geld zu verdienen. Lieber. Weil mir ist das zu wichtig. Also mir ist das Spiel zu wichtig. Oder ich bin da vielleicht zu perfektionistisch. Oder ich weiß, dass man da einfach auch nicht gut sein kann. Auch wenn man es will, auch wenn man... Ne?
Ja, das meinte ich auch.
In diesem Format. Man kann einfach nicht gut sein. Ja. Und das würde mir zu doll wehtun, einfach.
Ja, ja. Das finde ich aber gut. Das finde ich ja gut. Das hab ich noch nie gehört.
Nee?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe schon öfter gehört, dass welche sagen, ich mach's, aber red nicht drüber oder ich mach's nicht, weil was auch immer, weil ich es nicht muss, sagen ja auch dann. Aber dass du so sagst, ja, das hat eigentlich was damit zu tun, dass ich eigentlich quasi ja mich dann eigentlich nicht ausleben kann. Und das macht das Ganze, ja, oder das Spiel als Kunstform sozusagen wird da einfach nicht honoriert. So.
Genau, und das wäre ein bisschen wie, ich würde es als Verrat begreifen. Das heißt aber nicht, also, das hört sich dann auch wieder vielleicht ein bisschen arrogant an oder sowas, ne? Also, aber ich möchte mich darin nicht sehen. Ich möchte mir das nicht angucken. Und ich mache das sowieso. Also ich habe ja auch in Sachen schon gespielt, wo ich dachte, finde ich jetzt nicht so gut. Dann gucke ich es mir auch einfach nicht an.
Ja, stell dir vor, jeden Tag wird deine Tochter dich in der Soap sehen. Die wäre ja nur noch am Kritisieren.
Ja, nee, die gucken sich die Sachen eh meistens nicht an. Okay. Das würden sie sich gar nicht angucken. Würden sie sich nicht angucken? Nee. Nee. Nee, 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 das gucken die sich nicht an.
Ah, okay. Gibt's denn, also das heißt aber auch, wirst du gerne alt?
Nö, eigentlich nee, nicht. Also was heißt so, ich finde schon, viele Vorteile, älter zu werden oder so. Oder ich habe auch das Gefühl, dass ich eigentlich mein Leben sich verbessert hat, so.
Ja.
Aber ich finde es dann schon manchmal so schwer. Also wie gesagt, ich hatte gerade meine Hüft-OP.
Ja.
Dass man einfach merkt, so, dass, scheiße, jetzt da funktioniert was nicht. Jetzt muss ich da mir eine künstliche Hüfte einbauen lassen.
Aber was war denn mit der Hüfte? Warum hat die denn nicht mehr funktioniert?
Ja, das war so eine, weil ich habe so eine Dysplasie, das ist eine Hüftfehlstellung, und dann ist da eine frühzeitige Arthrose entstanden.
Oh.
Und dann hatte ich halt einfach große Schmerzen die ganze Zeit und konnte irgendwann auch nicht mehr richtig gut gehen.
Ah, okay.
Und dann musste ich mir da eine künstliche Hüfte einbauen lassen. Zum Beispiel. Also das sind dann so Sachen, wo ich, das fühlt sich komisch an. Auf einmal, dass etwas nicht mehr funktioniert einfach, ne?
Das, ja, gut, aber das blöd ist, am Alter. Das ist, du musst halt so sehen, das ist ja wie so, sind ja so Ersatzteile. Das ist wie so, wenn man so wie so Terminator-mäßig. Das ist, man wird ja eigentlich nur, man wird ja verbessert.
Ja, das dauert halt nur, bis das dann alles wieder funktioniert.
Das ist blöd, so ja. Aber das macht uns zu Menschen, nicht wahr?
Das stimmt.
Ja.
Ja, aber so sagen wir, das sind die Nachteile des Altwerdens, ne?
Okay.
So.
Aber mental ist es eher ein Vorteil.
Vorteil, wobei ich dann auch manchmal denke, so mein Hirn
alles klar.
Funktioniert schlechter schon irgendwie.
Ist auch nicht mehr so, okay.
Ja, und ich finde ja auch, also, man muss aufpassen im Alter. Man wird nicht unbedingt besser. Als Mensch und auch als Schauspieler und als...
Weil man sich zu ernst nimmt irgendwann?
Ja, ich hatte gestern so ein interessantes Gespräch, weil wenn man sich bestimmten Themen nicht stellt, ist es, glaube ich, das wird dann sehr sichtbar. Also dieses, in der Jugend hat man so einen Weichzeichner um sich rum. Das meine ich jetzt nicht nur, was das Aussehen angeht, sondern auch den Charakter. Das ist alles so irgendwie trotzdem immer alles nett und schön und interessant. Und im Alter habe ich das Gefühl, wenn man da sich bestimmten Themen nicht stellt, dann wird das alles unangenehm.
Und was für nicht Themen mehr, denn? Was für Themen? Also welche Themen meinst du?
Ja, so diesen, sozusagen seinen, vielleicht jetzt ist bei jedem unterschiedlich, aber seinen eigenen Schwächen oder seinen, wie nennt man das? Also sein Traumata vielleicht auch oder seinen Unaufmerksamkeiten. Also wenn man sich dem sich selbst nicht stellt, so. Und ich finde, dass dann wird das Alter nicht schön. Dann ist das nicht gut. Dann wird man kein interessanter, freundlicher, netter Mensch. Und wenn das in der Jugend fällt es nicht auf, im Alter fällt es dann auf.
Ja. Na gut, in der Jugend, aber da würde ich vielleicht sagen, man schaut dann eher so, wenn man älter ist, auf die Jugend, also nicht, wie man auf die Jugend schaut, das nicht, das meine ich nicht, aber da auf ein Individuum sozusagen, man sieht dann möglicherweise, also vielleicht fällt das nicht so auf, aber dafür fallen ja vielleicht andere Sachen auf. Also jemand kann ja sein, was unter dieser Persönlichkeit liegt, das kann ja auch ein junger Mensch nur bedingt verstecken, glaube ich. Oder auch wenn es ihm vielleicht selbst nicht bewusst ist. Aber vielleicht meinst du ja auch ein bisschen diese Entwicklung. Also dass man, weil man noch in der Entwicklung ist und weil es noch nicht ganz klar ist, ob man nach links oder rechts geht.
Vielleicht ist es das, ja. Vielleicht ist es das. Ja. Ich habe es noch gar nicht so genau analysiert, aber also mir ist schon aufgefallen, dass es, das ist jetzt auch eine These, ne? Mhm. Gehen wir jetzt mal weg vom menschlichen Bereich, wo es genauso ist und Schauspiel ist ja eh nur so ein Spiegel. Und viele Schauspieler werden im Alter nicht besser. Die werden im Alter schlechter. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, weil man hat mehr Erfahrung, man hat vielleicht auch mehr Kontakt zu seinen Abgründen, man hat mehr erlebt. Es müsste ja eigentlich reicher und voller werden. Und stattdessen wird es ärmer, oft.
Und an was liegt das denn?
Ja, das frage ich mich ja auch. Deshalb, ich will das ja wissen, mit mir nicht passiert.
Ja, weißt du,
oder sag, ja. Vielleicht ist es ja schon, man merkt es ja bei sich, merkt man ja alles nicht so schnell. Also man sieht ja immer alles, die Fehler sieht man ja immer bei den anderen, bei sich ja nicht. Ne? Meistens, also es ist leichter einfach. Aber ja, ich glaube, erstens liegt es daran, dass man denkt, man hat etwas erreicht und man verlässt sich darauf. Man geht nicht weiter. Also man denkt, ach, das habe ich jetzt, ich weiß jetzt, wie ich die Rolle spiele und da bleibe ich jetzt dabei. Und dann wird es irgendwann schal, weil es nicht mehr gelebt ist. Und wahrscheinlich ist es so, dass man immer wieder sich eigentlich bereit sein sollte, sich zu erneuern. Immer wieder. Und wenn man davor vielleicht Angst hat, dann bleibt man irgendwo stehen und dann wird es uninteressant und ja, nicht besser.
Naja gut, also jetzt bei so amerikanischen Schauspielern würde ich sagen, dass man ja öfter mal sagt, die sind so viele, so ein Abziehbild von sich selbst geworden.
Ja,
so Al Pacino wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Ja? Al Pacino war eigentlich als junger
Robert
Mann.
Robert De Niro auch.
Auch Robert De Niro?
Finde ich, ja.
Ich finde Pacino noch mehr, also gerade auch durch dieses Wuha, dieses alle, was alle so auch nachmachen irgendwann.
Ja, weißt du?
So dieses, so, man weiß sofort, wer das ist. Und der Pacino, der ganz früh in Serpico oder in Der Pate vor allem und so war, das ist eigentlich, hat mit dem Pacino von heute gar nichts mehr zu tun. Das ist ein ganz anderer Typ eigentlich. Ja. Aber wir kennen eigentlich immer nur diesen alten Pacino, ja, diesen so.
Ja, und dann ist immer die Frage, ist man nicht bereit, den neuen Pacino zu sehen? Oder ist er nicht bereit, sich zu erneuern?
Ja, genau,
also an wem liegt es?
Bei dem Pacino, Zuschauer, oder? Ich habe mich das immer bei Pacino gefragt, ist eigentlich Al Pacino ein guter Schauspieler oder nicht? Ja, also so.
Ja.
Man muss sich das ja auch selber mal fragen. Man kann ja nicht immer nur auf die Masse hören und sagen, ja, das ist, der ist der beste Schauspieler. Aber ist ja. das wirklich? Und dann, das ist ja genau das, was in dem Spiel sich eigentlich dann wiedergespiegelt hat bei ihm, dass er eigentlich immer nur, also klar, wenn er, der macht ja auch, hat ja früher vor 20 Jahren oder so dann auch irgendwelche, weiß nicht, ob es Hamlet oder irgendwas, er hat ja irgendwelche Shakespeare-Sachen auch als Film, als kleinen Film dann gemacht, alle Rollen gespielt oder was auch immer er da gemacht hat. Der hat ja schon so sehr ambitionierte Sachen für sich selber, immer tiefer in das Schauspiel reingehen, so, das hat er schon gemacht. Aber wenn er so einen kommerziellen Job angenommen hat, dann war es immer, da hat er immer gleich gespielt. Ja. So, mhm. immer gleich. Also vor allem in den letzten 20, 30 Jahren. Ganz früher, und ich habe das extra mir mal angeguckt, zum Beispiel, mhm. auch, es gibt einen Film von William Friedkin, der heißt Cruisin, ja, der ist auch mhm. mit Pacino, der spielt so in der homosexuellen Szene in New York oder irgendwas. Da spielt Pacino zum Beispiel komplett anders als in Serpico. Nur mal so als Beispiel, mhm. wenn man sagt, mhm. früher hat Pacino war auch immer alles gleich. Ich kenne so Kandidaten, die mir immer erzählen wollen, Pacino war immer gleich. Aber der hat da schon Facetten gehabt, mhm. ja. Das hat der aber irgendwann verloren. Also würde ich sagen, der hat das verloren und würde das dann unterstreichen, auch was du das gesagt hast.
Ja. Diese These unterstreichen,
ja, ja,
ne?
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ah ja, weil er ist Al Pacino. Er kommt ans Set und sagt, oh mein Gott, Mr. Pacino. Und er sagt, ja, so. Und wenn er nur die Hand hebt, sagen alle schon, oh mein Gott, war das gut, ja.
Ja, vielleicht ist er dann auch zu chillig geworden.
Ja. Von dem, was du auch
mal kannst. Ja, denkst du, ach, ich mach das jetzt, interessiert mich nicht. Kann natürlich auch sein, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel Robert De Niro, ich meine, der war so früh, der hat so wenig gemacht in seinem Gesicht. Stimmt. Und jetzt macht er ja nur Grimassen.
Ja, ja.
Und warum ist das so?
Ja. Naja gut, dann ist auf der anderen Seite, also weißt du, ich habe mal, es klingt jetzt abstrakt, aber ich habe mal vor Corona hatte ich nochmal ein Filmprojekt geplant und ich hatte immer irgendwie die Idee, also das habe ich dann eigentlich später wieder aufgenommen, das ist eigentlich ein bisschen auch das, was ich jetzt mache, aber hatte auch die Idee, weil ich viele Comedians auch kenne, dass man kann ja auch mal einen Comedian nehmen und ihn in eine ernste Rolle stecken, wenn er das Talent dazu hat, ja, das ist immer die Frage. Und ich bin irgendwie über Umwege damals an Karl Dall geraten, ja. Bin ich jetzt nicht. So, deswegen, abstrakte Geschichte, ja.
Ja.
Hab also Karl Dall angefragt, wegen so einer ganz kleinen Rolle war das. Und ja. dann und der hat geantwortet, hat gesagt, ja, warum nicht und so weiter. Und dann irgendwann hat er mich angerufen. Allerdings über WhatsApp hat er mich angerufen. Die Verbindung war so schlecht, aber ich war trotzdem, dachte so, boah, das ist Karl Dall, ich muss, ja, ja. Und hab immer so, ja, ja. Aber ich habe ihn kaum verstanden. Er hat immer nur so, und ich so, ja, ja, ja. Und der hat dann zu mir gesagt, ja, der hat dann das Drehbuch bekommen und so. Und dann, ich habe immer noch die Handynummer übrigens von Karl Dall hier in meinem Telefon, obwohl er schon lange tot ist. Ich traue mich aber nicht anzurufen.
Ja.
Und dann hat er aber zu mir gesagt, ja, das ist so alles schon ganz schön und so, gefällt ihm ganz gut das Projekt und so weiter. Aber es muss schon ein bisschen mehr Karl Dall da drin sein in der Rolle. Also es geht nicht so, das kann er nicht machen. Ah. Das geht nicht, weißt du so. Da war der ja schon ganz alt, das war 2-3 Jahre, bevor der gestorben ist. Aber das war total in dem sein Kopf drin. Der konnte, der war, das war noch so alte Schule natürlich auch. Der hat gesagt, ich habe da diese, das ist meine Figur, Karl Dall, da muss was von Karl Dall drin sein. Also es war keine Comedy, es war auch kein Comedy-Projekt. Er wollte das auch ernst spielen, aber er wollte ein bisschen Karl Dall mit reinbringen. Ja? Und ich glaube, dass man manchmal so fest sitzt in seinem Kopf.
Ne? Genau, und man selber das ja vielleicht nicht merkt. Und dann braucht man natürlich Menschen, die einen darauf aufmerksam machen.
Eine Korrektive. Und,
genau, die braucht man. Und wenn man dann immer nur wohlwollende Freunde haben will, wird das schwierig, ne? Ja.
Ja, okay. Und willst du das, machst du das? Also das heißt, jetzt wo ich auch gesagt habe, eben, ich glaube, du bist eine durch und durch eine Künstlerin. Das heißt, du machst das auch, bis du irgendwann tot umfällst. Oder meinst du, du chillst eher dann irgendwie die letzten 20 Jahre deines Lebens?
Nee, also ich habe dann auch immer gedacht so, vielleicht wird meine Rente ja gar nicht so gut.
Hm.
Und dann dachte ich, ja, aber dann kriege ich vielleicht so Rollen noch als Oma irgendwie. Und dann hat sich das wieder ein bisschen ausgeglichen so. Ja, also mir macht das unglaublich Spaß, ne? Also, und das ist für mich dann immer, ich denke, ja, letztendlich habe ich es nie als Arbeit empfunden. Auch weil es so wenig manchmal ist. Und dann freut man sich ja total, wenn auf einmal, da kommt jemand, will mit dir drehen. Dann, das ist ja dann was ganz Tolles und gar kein Stress und überhaupt keine Arbeit. Ich habe es noch nie als Arbeit empfunden. So.
Na gut, weil du es halt kannst, oder? Also ich glaube, das sind ja immer die Dinge, die man kann, empfindet man nicht als Arbeit.
Ja, ich kann, viele Sachen kann ich nicht. Jetzt kommt meine Tochter. Warte, ich muss hier was machen. Geh schnell durch. dass, also es gibt in dem Bereich auch ganz viel, was ich nicht kann. Ich kann zum Beispiel nicht so gut singen, ich kann nicht so gut, weiß ich nicht, es gibt viele Sachen, die ich nicht kann, die muss ich dann auch wirklich dafür lernen oder so, aber trotzdem ist es immer irgendwie was Spannendes, was Neues, so. Nicht, es ist keine Routine, so. Für mich ist noch nie Routine entstanden.
Und das wäre das eins, also wäre, ist das was Schlimmes, Routine für dich?
Wahrscheinlich.
Insgesamt, meine ich?
Ich glaube, ja.
Ja?
Okay. Ich glaube, ich habe zwar in meinem Leben Routinen, aber ich glaube, die habe ich, weil ich sonst so wenig Routine habe. Ja, brauche ich so ein paar.
Ich finde halt, also ich meine, es gibt halt Menschen, die sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, das ist mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, dann hat der Tag Struktur und alles ist gut. Und dann gibt es aber Menschen, die sagen, ja, wenn ich diese ganzen Sicherheiten habe, dann habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr atmen. Also so geht es mir eigentlich. Ja, ich finde dieses, dass ich nicht weiß, was passiert, dass ich das Gefühl habe, das Leben ist ein großes Abenteuer, das macht mich lebendig. Ja.
Ja.
So.
Das, ja, ich habe beide Seiten in mir. Ich glaube auch, weil bei mir vieles so sich schnell verändert, bin ich manchmal auch oft traurig um die Sachen, die nicht mehr da sind. So. Also ich merke zum Beispiel, ich bin jetzt traurig, jetzt sind meine Kinder schon so groß. Und auf einmal finde ich es ganz schrecklich, dass ich jetzt keine Mutter mehr bin, die kleine
Kinder
hat.
Bist ja immer noch.
Mutter. Ja, aber nicht mehr wirklich, ehrlich gesagt.
Ich finde, doch, du bist jetzt so eine andere, also irgendwann ist man vielleicht dann auch, ich weiß nicht, keine Ahnung, weil meine Tochter wird jetzt auch im August 18, ja, dann denke ich auch so, die hat jetzt ihren ersten Freund.
Ja.
Dann ist die vorgestern, geht sie nicht ans Telefon, ich soll sie eigentlich abholen, das geht bis abends nicht ans Telefon. Ich dachte, sie wird gemeuchelt, ja. Nee, sie ist bei ihrem Freund. Das Handy, guckt nicht aufs Handy. Das ist gar nicht ihre Art, sage ich dann, so als alter Vater. Das hat sie früher nie gemacht. Ja,
ja. Ist, so, ja, dann also ich mich, insofern was, bin ich auch noch Mutter, ja klar.
Also,
aber nicht mehr die.
Ja,
nicht
ja mehr das, die ist, das ist das, was ich
die,
meine. Ist,
nicht mehr die Mutter, die so ein Kind auf dem Arm hat und ich finde es immer ganz interessant, weil man, oder ich merke das, dass ich mich jetzt im Nachhinein merke ich, dass ich mich sehr mit dieser Rolle identifiziert habe. Und das ist dann doch immer wie so ein Tod auch auf einmal. Oder so viele Sachen, vorher habe ich in so einem, versteckt im Wald, in so einem Häuschen gewohnt und dann war ich für mich immer die Frau in dem Waldhäuschen. Und dann bin ich da ausgezogen, jetzt wohne ich in so einer ganz normalen Wohnung. Jetzt bin ich nicht mehr diese Frau, jetzt bin ich eine andere. Also es ist immer alles so immer wieder neu, es ist gut, aber es ist auch oft traurig.
Ja, also ich denke ja immer, wenn man die Sachen so gut auskostet, ja, also wenn man alles irgendwie so macht, wie man es halt auch kann, aber nicht zu wenig, natürlich auch nicht zu viel, aber so, und ich finde zum Beispiel auch die Zeit mit meiner Tochter, als sie klein war, ich habe eigentlich sehr viel Zeit mit ihr verbracht, so dass ich nicht das Gefühl habe, wo sind all die Jahre hin oder so, das geht mir nicht so.
Ja, nee, ich habe auch viel Zeit mit denen verbracht. Es ist auch nicht so, dass ich denke, wo sind die hin, sondern einfach dieses Bewusstsein, das ist jetzt vorbei, für immer.
Aber dafür kommen ja ganz tolle neue Sachen.
Auf jeden Fall, natürlich. Es ist jetzt auch nicht so was Depressives. Aber ich habe dann doch immer wieder so sehr oft so einen Abschiedsschmerz. Der ist dann irgendwann auch weg. Aber der ist für mich sehr, sehr präsent, sagen wir es so.
Okay. Naja gut, aber es ist vielleicht auch einfach, weil du die Welt ein bisschen bewusster wahrnimmst als andere vielleicht.
Vielleicht bin ich auch nur selbstmitleidig.
Ja, oder das wäre die andere Theorie, die ich hätte. Du zergehst im Selbstmitleid. Das ja. Ja, gut. Ja. Liebe Annika, dann würde ich sagen, wir kommen zu einem Ende. Wir haben jetzt schon ganz schön lang gequatscht.
Oh ja. Schön. Hat Spaß gemacht.
Ja.
Oh, ich muss das hier ausmachen, ne?
Nee, noch anlassen.
Ach so.
Ich muss noch
verabschieden. Ja, nur. Ja, natürlich. Also, ich meine, das darf ich nicht dann den ganzen Tag so laufen lassen, weißt du? Dann wird es schwierig.
Und wir dann schicken. Eine Stunde im Supermarkt. Auch noch mit drauf, ja. Ja, ich nehme alles gut. Wie war denn jetzt dein quasi die erste Podcast-Folge, die du gemacht hast?
Ja, gut.
Ja?
Also ich habe wirklich gedacht, worüber werden wir wohl reden? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, was man so für Themen haben wird.
Ja.
Und ich finde, wir hatten gute Themen. Also ich fand es interessant. Für mich jetzt.
Ja, ich fand das auch sehr interessant. Ich habe eben aus Mangel an Vorbereitung auch erst so gedacht, mal gucken. Ich meine, so. Also das heißt aus Mangel, ich bereite mich sonst auch nicht so vor, aber dann gibt es viele Sachen, die... Es ist ja so, wenn du die Leute reden lässt, die erzählen ja immer von sich aus, die Sachen, die sie vorher auch schon erzählt haben. Ist ja eigentlich, du musst ja gar nicht nachfragen. Ja. So meistens. Aber bei dir hatte ich das jetzt nicht. Bei dir habe ich nur mehrmals Horrorfilm. Das war das Einzige, was ich noch mehrmals Horrorfilm dachte. Na gut, da halt zur Not gehst du auf die Horrorfilme.
Ja.
Gut, liebe Annika, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft.
Ja,
vielen Dank für deinen Besuch und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommst du ja nochmal in meine Sendung.
Ja, sehr gerne.
Alles klar. Mach's gut.
Du auch.
Ciao, ciao.
Tschüss.